Folge 125, liebe Advantage-Podcast-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach 3 Wochen Pause. Das war nicht geplant, sage ich euch. Ich bin zu Hause und mein Podcast-Partner ist in Bonn. Grüße zu dir, Daniel. Hallo.
Hallo, Yannick. Ich grüße dich.
Ja, sollen wir uns schon entschuldigen oder rechtfertigen oder was machen wir da eigentlich jetzt heute?
Boah, ich glaube, die sportbegeisterten Hörer werden so überflutet mit Sportereignissen rund um Olympia.
Ist gerade was.
Alles, was passiert. Jeden Tag, wenn mein Fernsehbild ist, brennt schon durch. Ja, nee, also ich schaue gerade jede freie Minute, läuft immer nebenbei. Und ich glaube, es gibt halt gerade im Hochsommer, speziell in diesem Jahr, so viele Events. Ich glaube, das kann jeder verkraften, auch mal 1-2 Wochen länger auf unsere neue Folge zu warten. Obwohl wir natürlich schon Nachfragen gehabt haben, wann dann endlich mal wieder was rauskommt. Man merkt schon ein bisschen, der Druck, der Anspruch steigt da, was natürlich sehr, sehr geil ist. Genau, aber da sind wir wieder.
Es wird auf jeden Fall nicht die Regel, dass wir 3 Wochen keine Folge haben, keine Sorge, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Es ist so, dass ich zwar nicht in Paris bin, aber doch sehr viel über Olympia berichte, fürs ZDF durchgebucht bin. Wer meine private Instagram-Seite verfolgt, hat das wahrscheinlich schon gesehen. Relativ viel Sportpolitik. Zusätzlich mache ich Tennis für Zeit Online und Eurosport. Die Tenniswettbewerbe sind ja gestern zu Ende gegangen. Wir nehmen auf heute am Montag, den 5.8. Gestern war das Herrenfinale. Darüber werden wir natürlich heute auch reden. Wir haben uns mehrmals schon verabredet, nur das ist so eine Arbeit auch, die dann spontan, wenn man täglich durchgebucht ist, absolviert werden muss. Oder gestern zum Beispiel habe ich dann sehr viel über den Career Golden Slam schreiben müssen, dass wir es auch nochmal verlegt haben. Und Daniel spielt ja auch noch Profi-Tennis neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Podcast-Host. Deswegen war es ein bisschen schwieriger. Aber wir sind jetzt hier und haben uns zusammengebracht, auch über ein neues System. Das werdet ihr dann bei YouTube, wenn die Folge dort hochgeladen wird, auch hoffentlich in voller Erscheinung sehen. Wir steigen direkt rein, Wally. Wir wollen ein bisschen über uns sprechen, dann natürlich ein bisschen über deine Auftritte auch in der Liga und im Profi-Tennis und dein Turnier in Bonn. Natürlich über unsere persönlichen Erfahrungen mit Olympia. Das betrifft ja, glaube ich, alle Tennisfans auch gerade, dass sie sehr viel Olympia schauen und bestimmt auch über Tennis hinaus. Und danach geht's natürlich direkt rein in das olympische Tennisturnier. Djokovic, Alcaraz, wir wollen ein bisschen reden über Nadal, Kerber, die Ansetzung Doppel und Mixed und das deutsche Abschneiden generell. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal über dich an. Du bist der Tennisprofi und du interessierst, glaube ich, noch einen Ticken mehr als meine journalistische Arbeit. Du hattest vor allem Liga-Einsätze. Du bist ja in die zweite Bundesliga nach Berlin gewechselt. Gib uns doch mal ein paar Insights.
Ja, also jetzt schon eine der grandiosesten Saisons, die ich miterleben durfte im Mannschaftssport. Ich meine, Bundesliga im Tennis ist ja bisschen anders als in den Mannschaftssportarten, aber ich denke, alle Hörer wissen ungefähr Bescheid, wie das Ganze abläuft, von der zeitlichen Dauer und auch vom Stellenwert auch für die ATP-Weltrangliste und so weiter. Ist ja ein bisschen gesondertes System, aber ist einfach immer eine unglaublich coole Zeit, vor allen Dingen für die Spieler, die sich dann auf das ganze System auch einlassen und da Bock drauf haben, im Team zu spielen. Da bin ich auf jeden Fall einer von und habe ja 10 Jahre für meinen Ex-Club gespielt, jetzt der Wechsel nach Berlin, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, wusste nicht, was mich da erwartet, an Teamkollegen auch, an Leuten, die das Team betreuen, und ich wurde einfach in allen Belangen positiv überrascht, bin mega zufrieden. Wir sind jetzt 2 Spieltage vor Schluss Dritter in der zweiten Bundesliga Nord, als ein Team, was ja den Abstieg verhindern wollte.
Ich wollte gerade sagen, du hattest mir vor Wochen gesagt, Saisonziel ist nicht Abstieg, ne?
Ja, aber das Team hat eine gute Eigendynamik entwickelt und sehr, sehr viele enge Partien gewonnen. Wir haben jetzt 4 aus 6 gewonnen. Ich war bei 5 aus 6 dabei, habe für mich auch eine äußerst positive Bilanz gespielt, bin, glaube ich, bei 75% Siegen über Einzel und Doppel kombiniert Und ja, freut mich natürlich, dass ich dem Team da irgendwie ein Stück weit helfen konnte und
wie stehst du im Einzel?
4-1.
Positiv. Das heißt, einzige Niederlage, du hättest zum Olympiasieger, Besieger, Sieger werden können.
Ja, Olympiasieger, Besieger, Besieger und nochmal Besieger. Nein, ich habe gegen Marco Cecchinato jetzt letztes Wochenende, also vor ein paar Tagen, meine erste Niederlage im Einzel hinnehmen müssen. Ist natürlich an zwei in der zweiten Bundesliga auch eine knackige Paarung gegen ehemaligen Top-20-Spieler. Ja, aber insgesamt konnten wir 5 aus 5 Match-Tiebreaks gewinnen, was ein unglaublicher Tag war und am Ende 7-2 die Partie für uns entscheiden, dementsprechend den Klassenerhalt dingfest machen. Herauszuheben sind noch 2 Berliner Derbys gegen Rot-Weiß und Blau-Weiß Berlin, die wir beide gewonnen haben. Also es war schon eine phänomenale Zeit und sollte ich in Bonn im Einzel vor dem Wochenende verlieren, dann würde ich auch nochmal für 2 Spieltage zur Mannschaft stoßen, einfach um die Saison nochmal abzurunden und am Sonntag mit einem letzten Heimspiel gegen Rot-Weiß Köln, wo auch Dustin Brown spielt, dann die Saison abzuschließen. Genau, also wirklich eine unglaublich coole Zeit, genieße da jeden Spieltag und würde mir eigentlich wünschen, dass sowas ja eigentlich auch viel öfter wäre und es sowas ja mehr im Tennis geben würde, aber es ist halt dann doch ein Einzelsport, wo man größten Teil des Jahres alleine unterwegs ist. Trotzdem genieße ich das dann schon sehr, wenn ich mal so Tage mit dem Team habe. Ja, vor allen Dingen, wenn man natürlich zusammen gewonnen hat, ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und da wird dann die Sehnsucht nach dem Mannschaftssport manchmal dann doch wieder geweckt.
Mhm. 31 ist Cecchinato mittlerweile, noch recht jung, der Vollständigkeit halber. Und 2018 war es bei den French Open soweit 6-3, 7-6, 1-6, 7-6, also sogar in 4 Sätzen. 13-11 damals im Tiebreak, sensationell gewonnen, das der Vollständigkeit halber. Schätz mal kurz und knackig ein, wie stark ist denn die zweite Liga? Also hüpfen da mehrere Leute wie Cecchinato rum oder ist das der stärkste Spieler der Liga und du kommst direkt dahinter? Oder kennt man da noch ein paar Jungs, die gemeldet sind?
Ja, also insgesamt würde ich sagen, dass sich die vorderen Positionen in der zweiten Liga jetzt im Schnitt auch nicht den hinteren in der ersten Liga nehmen. Vor allen Dingen, ja, die Nummer 4, finde ich, in der ersten Liga wird dann schon, fällt manchmal an einigen Spieltagen schon ein bisschen ab. Deswegen ist es da sehr, sehr ähnlich. Ich meine, Cecchinato ist jetzt für mich sicherlich einer der besten Spieler dort, auch wenn er an Position 2 gespielt hat. Ansonsten sind die meisten Jungs da oben zwischen 180 und 300, würde ich sagen. Und alle, die im Team sind, sind ATP-Spieler, sind auf der Weltrangliste, dementsprechend Profis. Und ja, für mich ist es einfach schon nochmal anders, im Sechser-Team zu spielen. Ist einfach ein bisschen mehr Atmosphäre. Es passiert mehr, es sind natürlich einfach insgesamt mehr Spiele, wo ja, dass der Spieltag in die eine oder andere Richtung laufen kann. Und genau deswegen, finde ich, hat die zweite Liga auch mit der Konstellation, 3 Berliner Clubs in der Liga zu haben, eine sehr besondere Ausgangssituation. Und ich fand es sensationell, dieses Jahr dann halt auch mit dem Team zu spielen. Und vom Level her würde ich jetzt halt nicht sagen, dass ich auch nur ein schwaches Match hatte. Klar, letztes Jahr in der ersten Liga habe ich, glaube ich, gegen 3 Top 70 Spieler gespielt, aber ja, ist alles gut, so wie es ist.
Sehr gut. Man merkt richtig, du, jetzt hätte ich fast einen englischen Begriff verwendet, aber du strahlst und bist glücklich über bei dem Thema. Das gönne ich dir von Herzen, dass du da einen Verein gefunden hast, bei dem es dir gut geht und der dir auch positive Energie geht. Es scheint sowohl, als hättest du, wenn du sagst, du hast kein schlechtes Match gespielt, wir gehen ja hier auch alle Themen an, tatsächlich das schlechte Match oder das unglückliche Match für deine Einzelkarriere momentan ausgesucht, wobei ich da ja auch ein bisschen näher dran bin und ich alleine auch schon ein bisschen, ja, es war schon auch krass, auch alleine so, wie du da hingekommen bist nach Tschechien, ne? Es war alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Du hast nach der zweiten Liga bist du nach Liberec mit dem Auto gefahren, auch mit einem anderen Profispieler und hast dann da in der ersten Runde verloren. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, bevor wir über das Match noch mal ganz kurz reden müssen, in Klammern, über die Entscheidungsfindung, ob du einen Challenger spielst oder nicht, wie du da hinkommst nach zweite Liga, macht das Sinn oder nicht, alles, was man so da im Kopf haben muss.
Ja gut, also die Frage stellt sich halt für einen Spieler 6 Wochen im Hochsommer während der Liga, welche Turniere spiele ich, welche Spieltage mache ich für die Mannschaft. Das ist dann in der Kommunikation auch ja bei jedem Spieler mit jedem Club immer wieder eine Herausforderung, wie schnell oder wie klar und wie weit im Vorfeld kann kommuniziert werden, okay, Club möchte, dass du an Spieltag XY spielst und Spieler gibt die Antwort, okay, ich kann an dem und dem Spieltag spielen oder nicht. Deswegen ist meist alles sehr, sehr kurzfristig in der Liga und natürlich auch sehr, sehr eng getaktet. Ich für meinen Teil kann jetzt sagen, dass das ja wunderbar funktioniert hat bei meinem Club. Es war klar, dass ich Freitag, Sonntag Liga spiele und habe mich dann fürs Challenger die Woche drauf angemeldet, weil ich wusste, okay, es geht frühestens Montag los und es sind circa 4 Stunden Autofahrt vom Spieltagsort weg. Jetzt ist es am Sonntag so gewesen, dass wir noch Regen hatten, die Plätze zweimal wirklich 10 Zentimeter unter Wasser standen. Das hat natürlich den Zeitplan ein bisschen nach hinten geschoben und dementsprechend auch die Abfahrt nach hinten verzögert. Ich hatte einen anderen, also nach dem Spieltag musste ich dann halt nach Tschechien, nach Liberec fahren. Das sind, wie gesagt, 4 Stunden. Am Abend vorher hat dann noch der Coach von einem anderen Berliner Team angerufen, hey, ich habe gesehen, du spielst dort, kannst du bitte unseren Spieler mitnehmen? Das war der Matej Dodik, der hatte in Umag eine Runde gewonnen beim ATP 250er, 19-jähriger Kroate, für mich auch jemand, der über kurz oder lang unter die ersten 100 gehen wird. Ich habe ihn am Freitag, an dem Wochenende gegen ihn noch gespielt. In einem sehr, sehr guten Match und ihn dann am Sonntag nach dem Match mitgenommen. Die sind früher fertig gewesen. Er kam dann schon in unseren Club. Ich habe noch Doppel gespielt und er hat dann auf mich gewartet, dass wir zusammen dann nach Tschechien fahren. Das war auch so die Bedingung von seinem Management an sein Team, dass er nur spielt, wenn er irgendwie am Sonntagabend noch nach Tschechien kommt. Dann sind wir ja nicht über Nacht gefahren, aber...
Ganz kurz, ich will einmal reinhaken. Das wird es aber in anderen Sportarten auch nicht unbedingt geben, wo natürlich die Liga ein höherer Stellenwert ist, wenn man das hauptberuflich machen würde, also jetzt zum Beispiel im Fußball, dass man einen Spieler von einem anderen rivalisierten Liga-Club irgendwohin mitnimmt. Ne? Also da sieht man, wie verflochten das eigentlich ist im Profi-Tennis. Ne? Also im Fußball wird es nie geben.
Aber der Manager hat gesagt, er spielt nur am Sonntag, wenn er direkt noch wegkommt. Und für uns in der Konstellation war es jetzt nicht so schlecht, dass er gespielt hat.
Achso, es war bei euch im Club.
Nee, aber er hat für einen Konkurrenten gespielt, aber dass der Konkurrent gewonnen hat an dem Spieltag.
Okay, gut. Aber dann ist ja trotzdem eine Verflochtung. Also du hast ja trotzdem dann sozusagen Einfluss gehabt auf ein anderes Duell in der Liga. Das ist auch schon crazy, ne? Also das ist
absolut
meine Gedanken.
Ja, theoretisch. Ich meine, er hätte auch vielleicht irgendwie einen Fahrer dann noch bekommen, aber ich habe gesagt, ja, ich nehme ihn mit. Und dann sind wir irgendwie nachts um 12:30 angekommen, noch zwei Rehen auf irgendwelchen tschechischen Landstraßen ausgewichen. Bei Dunkelheit war echt nicht die allerangenehmste Fahrt. Kommst einfach spät an, bist am nächsten Tag angesetzt. Das ist dann halt der Part, der ein bisschen risikoreich ist, weil in den allermeisten Fällen spielst du halt am Dienstag erst, hast einen Tag, um dich zu akklimatisieren. Ich war jetzt Montagabend schon angesetzt, in Liberec dann auch andere Bedingungen gewesen, ein bisschen Höhe, andere Bälle, hast 30 Minuten, in denen du dich einspielst und dann geht's nachmittags schon auf den Platz. Hab dann mit einigen Matchbällen enges Match verloren, 7-6 im dritten.
Gegen den Argentinier Santiago Rodriguez Tavernia steht momentan auf 283, Career High vor 2 Jahren 157. Genau. Wollen wir nochmal ganz kurz in die Analyse gehen oder willst du skippen?
Nee, wir können drüber sprechen. Also ich bin eigentlich...
Gut, dann bin ich, dann gehe ich jetzt auch zum ersten Mal hart ins Gericht. Es wird dann die letzte Folge des Advantage Podcasts 125. Wir verabschieden uns schon mal an dieser Stelle. Nee, also das Ding ist, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, auch weil jetzt gerade unter den Eindrücken der Olympischen Spiele ist mir was aufgefallen, was ich eigentlich schon wusste, aber dadurch, dass das nur alle 4 Jahre stattfindet, wieder mal so ein bisschen vergesse, unter wie viel Druck die Athletinnen vor allem in Randsportarten, die nicht so die Aufmerksamkeit und die finanziellen Ressourcen haben, also klammern wir mal Fußball, Basketball, Tennis jetzt einfach mal aus, unter wie viel Druck die Athletinnen stehen bei ihrem Leben, ich nenne es jetzt mal Lebenshighlight, was nur alle 4 Jahre stattfindet und nicht jeder ist ein Ausnahmeathlet, der vielleicht 3 bis 5 Olympische Spiele bekommt, sondern vielleicht nur in ihrer Prime drin sind. Und das habe ich auch beim Druck gesehen bei den Tennisprofis, zum Beispiel die Tränen von Swiatek im Interview von Alcaraz im Interview und wie viel es auch Djokovic bedeutet, weil es ja nur eine Chance ist, die Tennisprofis alle 4 Jahre wahrnehmen. Normalerweise haben Tennisprofis ja die Chance, in den vorderen Regionen 4-mal im Jahr Geschichte zu schreiben bei den Slams. Und Tennisprofis haben eigentlich jede Woche die Chance, ihre Karriere neu zu schreiben oder ihr Jahr neu zu schreiben und in positive Bahnen zu leiten. Und das vergisst man manchmal, wie hoch der Druck bei Olympia ist. Und jetzt, wo ich dich enger begleite und so weiter, habe ich jetzt schon auch ein paar Situationen gesehen, wo man dir das angesehen hat, dass du unter Stress bist. Und du hast jetzt schon wunderbar so ein bisschen die äußeren Bedingungen beschrieben, die ja keiner sieht. Und trotzdem warst du ja, ich habe das Spiel zu 75% gesehen mit Unterbrechung, weil ich ein bisschen arbeiten musste, aber der viel bessere Spieler, der halt das schon wieder viel klarer eigentlich entscheiden muss. Und hast im Tiebreak 2 Doppelfehler hintereinander serviert und dann verloren mit einem Vorhandfehler. Und da wollte ich dich einfach mal jetzt fragen, auch öffentlich fragen, was du in dem Moment gefühlt hast an Druck oder an Gedanken oder an, keine Ahnung, Versagensängsten oder warst du einfach genervt von der Gesamtsituation, dass du dich nicht so vorbereiten konntest? Das würde ich gerne mal wissen.
Nee, null genervt. Ich war tiefenentspannt das ganze Match über. Ich habe den ersten Satz unglücklich 5-7 verloren, bin dann bei 5-5 im zweiten, habe ich serviert 15-40. Momentum komplett bei ihm, hol irgendwie das Spiel. Also bei 4-4 im zweiten, 15-40, bin eigentlich schon weg, weil ich das Gefühl hatte, dass er echt ein Heavy-Spiel hat mit seiner Vorhand in der Höhe. Wenn er die einmal richtig anspielt mit Tempo, bin ich in der Mühle drin. Unangenehmer Spieler für mich, der relativ ähnlich spielt wie ich, sehr vorhandlastig, Rückhand relativ geschickt, viele Situationen löst, mit dem Stopp ein bisschen arbeitet und eigentlich immer auf der Suche ist, seine Vorhand einzusetzen und hatte eigentlich bis dato auch nicht das Gefühl, dass ich der bessere Spieler bin. Ich habe mich irgendwie gehalten und den zweiten Satz gewonnen und wusste gar nicht so richtig, warum. Ich bin die ganze Zeit dran geblieben, habe alles versucht, völlig in Ordnung, aber es lief dann am Ende des zweiten auch ein bisschen für mich und krieg dann bei 4-3 im dritten Satz einen Break von ihm aus dem Nichts geschenkt mit 4 leichten Fehlern, die ich so in der Art auch länger nicht hatte in so einer wichtigen Phase.
Genau, also darauf habe ich mich bezogen, mit dem, dass es eigentlich früher hätte vorbei sein müssen im dritten Satz. Nur der Vollständigkeit halber,
genau. Genau. Dann serviere ich zum Match. Bei 30 beide greife ich in seine schwächere Seite, in die Rückhand an. Er passiert mich Rückhand Longline, wo ich sage, okay, den spielt er 2 aus 10, macht er da den Punkt. Nicht belohnt worden, kriegt das Rebreak und dann geht's natürlich in den Tiebreak vom dritten, der komplett für mich läuft mit 2 Netzrollern. Ich dann irgendwie 6-3 führe. Er dann 2-mal gut aufschlägt, dann steht 6-5, okay, 2 Matchbälle weg. Und dann serviere ich 2 Doppelfehler hintereinander. Hat jetzt auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Zum einen habe ich die Woche vorher die ganze Zeit eine Verletzung gehabt am linken Bein, wo ich rumlaboriert habe und das Gefühl hatte, also mein Aufschlag ist mir komplett abhanden gekommen, die 1,5 Wochen vorher schon. Habe in dem Match auch extrem viele Doppelfehler serviert, dann 13 Stück, was sehr ungewöhnlich und sehr heraussticht in meiner Durchschnitt, also in meinem Saisondurchschnitt. Und ich hatte.
Wie viel sind es im Schnitt?
Also an guten Tagen würde ich sagen, es kommt darauf an, wie ich serviere, mit welcher Herangehensweise, ob ich gegen jemanden spiele, wo ich den zweiten mehr riskiere. Könnte sicher mal 5, 6 sein. Wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, wo ich den zweiten vielleicht eher sicherer spiele, sind es mal 2, mal 3, sowas würde ich sagen. Aber sicher nicht zweistellig. Also es war für mich ein komplett technischer Fehler, der aber auch zurückzuführen ist auf eine Verletzung, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht abdrücken oder ich halte zurück beim Abdruck und komme nicht richtig nach oben. Also ich habe die ganze Zeit im Match einfach komplett zufällig, also spielstandsunabhängig, Doppelfehler serviert. Das war das eine. Und bei 6-5 habe ich mir dann halt überlegt, okay, spiele ich den ersten nur rein, gehe ich auf Risiko und mich dann halt an ein, zwei Matches erinnert, aus der Vergangenheit, auch in Stuttgart, wo ich Matchball hatte und aufgeschlagen habe und da habe ich den ersten eher auf Quote serviert und habe mir halt da gesagt, okay, nee, du riskierst den ersten. Das heißt, obwohl ich mich nicht gut gefühlt habe, und nicht sicher war beim zweiten Aufschlag, habe ich gesagt, ich möchte den ersten riskieren. Bei 6-5 serviere ich den Ball ungefähr 2 Zentimeter lang und er hat den Return schon auf dem Nebenplatz gespielt. Dann kam der Ausruf erst, also ich sag mal, hätte, wenn und aber es war wirklich eine Millimeterentscheidung. Und ja, dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin unsicher beim zweiten, und spiele den ersten halt lang, 6 beide, Seitenwechsel. Ich mir wieder die Frage gestellt, okay, spiele ich den ersten aggressiv oder spiele ich ihn nur rein? Ich gesagt, nee, ich möchte jetzt mutig spielen und habe riskiert. Und ja, war dann wieder beim zweiten wackelig. Und dann ist mir der zweite Doppelfehler passiert, was natürlich bei dem Spielstand sehr, sehr bitter ist und ich mir auch nach dem Match natürlich Vorwürfe gemacht habe, weil du im Tennis dann immer sagen kannst, das, was nicht funktioniert hat, dann kannst du immer danach sagen, ja, hätte ich mal das andere gemacht. Weil, aber
Also ja, es war einfach, also es war
die
einfach
Situation habe ich
extremes
halt
Beispiel,
oft,
ja.
ja, ich halt oft schon gehabt. Ich meine, wenn du in den möglicherweise entscheidende Situation nur reinspielst und der andere übernimmt, dann sagst du ja, ist einfach zu wenig. Und wenn du dich dazu entscheidest, aggressiv zu spielen, das ist vielleicht dann risikoreicher, du machst vielleicht eher einen Fehler, dann sagst du nachher, ja, hätte ich ihn nur reingespielt. Aber im Nachhinein die Entscheidung dann aufgrund des Ausgangs zu bewerten, das ist halt nicht richtig. Du musst halt, finde ich, nach deinem Gefühl gehen und da auch, wo du langfristig hin möchtest. Und das war für mich der Weg, dass ich da halt bei den engen Spielständen, wo ich überlegt habe, okay, spiele ich nur rein oder nicht, ich wollte die Entscheidung herbeiführen, wurde nicht belohnt, extrem bitter. Aber ja, damit muss man umgehen. Das gehört dazu. Sind Fehler, die man macht. Tennis ist auch ein Fehlersport. Und ja, um auf deine Frage mit dem Druck auch zurückzukommen. Mit Olympia kann man es jetzt nicht vergleichen.
Nee, natürlich nicht. Ich wollte es in
Wie gesagt,
Relation setzen, ja.
ich war sehr entspannt in dem ganzen Match.
Okay.
Hab
Du
mich auch
sahst nicht so,
super.
also du sahst in der entscheidenden Situation nicht so aus. Natürlich nicht. Also spätestens nach dem ersten
Ja,
Doppelfehler kann man ja auch nicht mehr
definiere
entspannt sein.
entscheidende Situation. Meinst du 6-5 Matchball? Also, weil bis dato hatte ich
Ja.
eigentlich das Match. Das lief fast für mich und wenn der Gegner einen Fehler macht, dann gewinne ich das Match. Also es war bis dato auch eine gute Leistung. Ich habe 2 Punkte nicht erfolgreich gespielt, aber für mich trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Und das gilt halt beim nächsten Mal dann einfach technisch auch besser umzusetzen. Und ja, also wie gesagt, es war für mich der Grund auch, dass ich mich grundsätzlich beim Aufschlag extrem unwohl gefühlt habe, das ganze Match über, spielstandsunabhängig und das ist mir dann halt in der entscheidenden Phase oder in den 2 Punkten auch zum Verhängnis geworden. Genau.
Ja, es ist auf jeden Fall gut für den Hintergrund, dass du das mit der Verletzung und mit dem Abstoßen gesagt hast, weil ansonsten könnte man ja, also wenn man es runterbricht, kann sagen, okay, 2 Doppelfehler bei dem Spielstand geht einfach nicht auf dem Niveau, auf dem du dich befindest. Das ist natürlich auch
Klar.
atypisch, ist natürlich auch atypisch für dich und tat halt einfach auch brutal weh. Also wenn man mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ne, wir haben das jetzt eine Woche her, ne?
Das ist eine Woche her,
Genau,
genau eine Woche her.
wir wollten eigentlich vor einer Woche, war schon der erste, also war der erste Termin, wo wir planmäßig aufnehmen wollten. Wir sind mittlerweile aber auch so eingespielt. Also das fände ich auch ich bekomme das ja jetzt auch, das habe ich glaube ich auch schon mal ansatzweise erwähnt, jetzt seit 4 Monaten bekomme ich ja auch das Leben eines Tennisprofis auch nochmal intensiver mit, als ich das als Journalist mitbekomme, mit den Höhen und Tiefen und mit privateren Einblicken. Und das ist mittlerweile schon so eingespielt, wie man halt verabredet nach dem Spiel. Aber ich habe das Spiel natürlich so gut es geht verfolgt während meiner Olympiaarbeit. Und dann
war du bist
für mich,
danach direkt ins Freibad gegangen, weil du wusstest,
nee, aber
du
hast
nichts mehr zu tun.
Also ich habe meine Abendplanung natürlich geändert, weil ich wusste, also selbst aus meiner bescheidenen, ambitionierten Sportlerkarriere so, no way, dass der heute irgendwie reden möchte im Weg, wäre das auch nicht gut und zu frustriert. Wobei das vielleicht auch irgendwann mal machen. So eine Sonderfolge nach einer bitteren Niederlage und so, damit man das einfach mal mitbekommt.
Ja, gib mir mal lieber eine Sonderfolge nach einem richtig guten Sieg.
Machen wir beides, aber das eine fällt definitiv leichter als das andere.
Ja,
aber,
ich konnte auch nicht reden dann, weil ich bin dann eine Dreiviertelstunde nach Matchball war ich an der Rezeption, halb ausgecheckt und war dann um 3 Uhr nachts zu Hause und war am nächsten Morgen, hatte ich schon Termin beim Arzt, ja, und Physio, um das halt mit der Verletzung abzuchecken, weil ich habe nur meinen Trainer geschrieben, ich kann nicht aufschlagen, ich muss es checken, ich weiß nicht, was los ist, hat mich leider das Match gekostet, aber Prio 1 ist erstmal der Körper gesund werden die nächsten Tage und Training, schauen wir dann, was geht.
Und was war los, medizinisch?
Es war halt ein Muskel, der ja sehr, sehr verspannt war, aufgrund von einer Fehlfunktion in anderen Muskeln. Also es war mal wieder nicht die Ursache an der Stelle, sondern es kam woanders her. Der Muskel musste extrem viel arbeiten, war dann quasi überlastet und ist dann so fest geworden, dass er eigentlich gar nicht mehr funktionsfähig war. Genau. Okay. Hat aber auch davor die Tage extrem wehgetan. Genau, aber fürs Match war es eigentlich okay, aber hat mich halt funktional in der Aufschlagbewegung schon gestört und ist jetzt.
Ja, also eigentlich war es nicht okay, aber hinterher ist man schlauer. Also eigentlich hätte man sagen müssen.
Es hat nicht wehgetan. Es hat nicht wehgetan in dem Match, aber vom Kopf her habe ich es halt nicht hinbekommen, normal aufzuschlagen. Ja.
Okay. Ihr da draußen bewertet mal bitte, ob das kritisch genug war und schreibt auch gerne mal, was ihr von all dem haltet. Für mich ist, also ich liebe auch diese Insights von dir und das hilft mir auch, das sehr einzuordnen. Aber ich konnte auch, glaube ich, schon ziemlich gut reinfühlen, wie es dir geht, weil ich war auch 10 Minuten so schon so ziemlich am Boden zerstört. Dann dachte ich mir so, gut, der Junge muss jetzt noch heimfahren. Und das schnell abschütteln und naja, gut. Aber ja, also du bist viel besser als das so und ich bin mir auch weiterhin sicher, dass da schon bald wieder, ich meine, es stehen ja schon deutliche Ergebnisse dieses Jahr auch oft zu deinen Gunsten und wir erreichen dich ja auch gerade, beziehungsweise ich erreiche dich ja gerade auch, ihr seht es am Hintergrund, wenn ihr die YouTube-Folge guckt, in einem wunderbaren Hotelzimmer in Bonn. Mit einem tollen Bild im Hintergrund, nicht so toll wie mein Bild.
Ja, das habe ich von zu Hause mitgebracht.
Keine.
Das ist mein Glücksbild, das
neben
ich in jedem Zimmer
neben auch. Neben den Podcast-Utensilien, die du mit dir rumschleppst, 3 Kilo, hast du auch noch mal 2, 3 künstlerische.
Deswegen fahre ich ja auch mit dem Auto umher. Da kann ich einen kleinen Rucksack auch noch hinter den Beifahrersitz stellen. Das ist kein Problem.
Mein Mikro hat von Hamburg hier unten schon fast so eine kleine Delle bekommen im Koffer. Ich muss mir auch noch bessere.
Nee, du pflegst deine Sachen halt nicht.
Wie gesagt, du bist in Bonn beim Challenger-Turnier und hast direkt, das ist ja das auch, was ich eingangs erwähnt habe, die Chance, es direkt wieder besser zu machen. Das ist die positive Seite des Profi-Tennis. Wir nehmen Montag, später Nachmittag auf. Du steigst morgen ein. Ins, was habe ich in Hamburg gesagt? 16. Finale? Was
ja,
du mir verboten hast
genau,
zu sagen?
Genau.
In die erste Runde.
Ich weiß, was du meinst.
Ich muss direkt eine persönliche Anekdote erzählen. Ich habe meinen Tischtennisverein übernommen und 2 Kids, die damals aufgehört haben, als ich weggezogen bin mit 13.
Was heißt das übernommen? 50 bin, plus 1 ausgesetzt
ja, ja.
Und
Martin
Kind, ist jetzt
ja, genau.
Dein Verein.
Genau.
Okay.
Und wenn ich nicht genügend Geld mache im Monat. Zweckentfremdet die Vereinskasse, nein. Um Gottes Willen, das, wenn das Finanzamt zuhört. Nee, das stimmt auch nicht. Die kurze Geschichte, die ich erzählen will, zwei Kids haben damals aufgehört mit 13, als ich mit 22, 21 weggezogen bin, im Journalismus die nächsten Schritte zu gehen. Und die haben, als ich den Verein übernommen habe und gesehen habe, dass ich das wieder mache, haben die mit 25, 26 wieder angefangen. Ungefähr auf dem Tischtennisniveau von dir. Nur, dass sie
so hoch.
Dass sie das, wer jetzt nicht versteht, um was es geht, bitte die letzte Folge nachhören. Dazu kamen auch einige Kommentare, aber wir schweifen komplett ab. Und die haben
ich hatte schon wieder ein Match. Ich hatte schon wieder ein Tischtennis-Match.
Ja, okay, lass mich kurz die Geschichte zu Ende erzählen, weil die beiden haben wieder angefangen mit der Technik von den 13-Jährigen und jetzt zwei Jahre mit zweimal die Woche Gas gegeben und sind mit aus der Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen und aus der Kreisliga in die Bezirksklasse und haben 400 TTR-Punkte gut gemacht. Das ist das Wertungssystem und sind heiß und alles drum und dran. Aber der eine denkt immer, er hat Ahnung von Sport, aber er kann diese ganzen Begriffe nicht und dann schadet er sich. Wir haben so ein offenes Turnier gespielt in Bremen letztes Jahr an Silvester und hatten Tage unseres Lebens, hat übelst Spaß gemacht. Und er hat sich halt von der Gruppe in die K.O.-Runde qualifiziert. War halt klassisches WM-System, Vierergruppen und dann geht's mit dem Baum weiter. Und er hat es halt noch nicht so oft gemacht und dann hat er irgendwie sowas gesagt, ist das schon K.O.-Runde oder noch Achtelfinale? Und das ist so unser Running Gag, und der ist richtig genervt davon. Und wenn er diese Folge hört, was er tun wird, wird er auch wahrscheinlich die Freundschaft beenden, aber das musste ich einmal loswerden. Du hattest Bojan, Grüße gehen raus, an das Supertalent der DJK Blau-Weiß Winkel. Und du hattest dein nächstes Tischtennis-Match. Du weißt schon, wir haben noch so viel eigentlich zu besprechen, aber ist egal. Wir reden jetzt wieder über private Tischtennis-Match.
Warum nicht? Ja, gegen unseren Teamchef Florian Jeschonek. Jescho, schöne Grüße. Wir hatten Teamgrillen zwischen zwei Spieltagen und dann war halt auch eine Tischtennisplatte im Garten und ich wurde gefordert. Wir haben der Untergrund war Rasen. Ja, also ist auch schon anders zu spielen. Wir haben ja auf Asphalt gespielt.
Mal, merkt ihr das? Er fängt schon an, er hat schon von seinem Podcast-Partner adaptiert.
Genau.
Ausreden.
Ja. Dann habe ich ihn erstmal gefragt, hier, du spielst mit Rot, okay, dann spiele ich mit Schwarz. Ne? Habe ich auch von Dennis Heinemann, unserem Kollegen, gelernt, dass man hier so die Psychospielchen anfängt. Und dann wollte ich auch diesen sechseckigen Schläger nehmen. Den gab es aber leider nicht, habe ich mich auch beschwert. Und ich habe einen über den Latz bekommen vom anderen Stern. Also ich bin so schlecht im Tischtennis. Ich spiele halt nie. Wenn ich trainieren würde, wäre es was anderes. Ich habe ja von dir gelernt, nicht so lange gerade Schwünge wie die Tennisspieler, sondern so immer den Ellenbogen anwinkeln, so kurz nach oben ziehen. Das machen die Tischtennisspieler. Hm. Und bei der Angabe also, 16 Zentimeter hoch anwerfen.
Ich bin ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe schon sehr viele Side-Projekte, aber so ein Side-Quest wäre auf jeden Fall noch Wally Masur in das TTR-System reinzubringen. Aber das machen wir vielleicht, wenn deine aktive Tenniskarriere zu Ende ist, vorher nicht.
Das geht bestimmt schnell.
Das geht. Ja, nee. Hast du nicht vor 5, 6 Folgen, als wir über Dominic Thiem geredet haben, dass du erst bei 50% deiner Profikarriere bist? Das heißt, du hast noch 7 bis 10 Jahre vor dir.
Ja, das stimmt.
Die wünsche ich dir auf jeden Fall. Tischtennis, geiler Sport, aber nicht Teil dieses Podcasts. Dennis Heinemann, Grüße gehen raus, kommentiert heute Abend auf Eurosport Deutschland gegen Kanada in der ersten Runde des Teamwettbewerbs bei Olympia. Gut. Bleibt in dem ganzen Trubel für dich Zeit, ein bisschen Olympia zu suchten? Ich meine, ich kenne dich ja, du bist ein Sportfreak auch. Warst gestern dritte Liga gucken, weil da ein
Fußball.
Kumpel ist in der Nähe von Bonn. Aber du wirst sicherlich auch Sport verfolgt haben, oder?
Ja, klar. Also wie gesagt, habe ich ja anfangs schon erwähnt, der Fernseher läuft die ganze Zeit, wenn ich im Zimmer bin und irgendwas nebenbei mache, meine Tasche pack oder so für den nächsten Tag, mich einfach ein bisschen entspanne und ein bisschen am Handy bin. Und ja, also ich lieb's, ich find's faszinierend, wie viel Einblicke man in neue Sportarten bekommt, die man nicht so oft sieht, wie ich versuche, mich da irgendwie regeltechnisch reinzufuchsen, dann auch über die Tage immer mal wieder was Neues dazu lernt. Und jetzt vor allem die letzten Tage gab es ja viele Entscheidungen, immer was los, dann habe ich natürlich auch zu bestimmten Sportarten dann auch irgendwie einen persönlichen Bezug, sei es Tennis, sei es Frauenfußball und genau deswegen ist da schon sehr, sehr viel Interessantes dabei. Heute Morgen nach dem Aufstehen habe ich Sportschießen geguckt, auch geil. Also,
boah, der tat mir so leid.
Ich habe es nicht bis zum Ende gesehen.
Ja, ein Deutscher war auf Medaillenkurs.
Ja, und, ja das habe ich das noch gesehen, aber dann musste ich
Schnellschießen, Schnellfeuer oder Schnellschießen genau. Heißt es.
Ja, ja.
Da so. Sieht man schon, dazu erzähle ich gleich auch was, wie man direkt so, man denkt, man ist Experte, aber man hat halt gar keine Ahnung. Und ich habe das auch zum ersten Mal seit wahrscheinlich Olympia vor, keine Ahnung, in Rio oder so, in Tokio, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das geguckt habe. Und du schießt fünf Schüsse innerhalb von 4 Sekunden und jedes Mal der Schlechteste fällt raus. Und der Deutsche war halt dauernd auf Platz 2, auf Platz 3 und als nur noch 4 übrig waren, hatte halt von 5 Schüssen, also gut war eigentlich immer, wenn du 4 von 5 getroffen hast.
Oder 5 von 5, das ist dann halt
ja,
wirklich
aber
echt gut.
So,
ja.
Und schlecht war aber schon 3 von 5, also bei der Qualität, ja, wo ist man alles völlige Maschinen, 2 Chinesen natürlich auch noch dabei, ein Südkoreaner und er. Und ein Chinese lag hinter ihm und er hat aber nur in der entscheidenden Runde nur 2 von 5 geschossen, was ungefähr vergleichbar ist mit 2 Doppelfehlern bei 6-5 im Tiebreak.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt ein Doppelfehler.
Ja, ja. Nicht nur einer. Und ich habe heute gute Energie, vielleicht heute kommen noch ein paar Spitzen, mal gucken.
Ja, gerne.
Und das tat mir schon so leid und der Chinese hat natürlich direkt 4 von 5 und dann waren die ausgeglichen. Und dann ist keiner ausgeschieden, sondern dann gab es direkt nächste Runde entscheidet, also sudden death zwischen den beiden.
Und dann das ist halt wie im Wilden Westen, so 10 Schritte nach hinten und umdrehen.
Ja,
dann.
Aber weißt du, wir lachen jetzt, aber das ist halt, das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist so verrückt. Da geht's um so eine Bronzemedaille. Okay, Bronzemedaille gibt ein paar tausend Euro von der Sportförderung. Ja, ein Olympiasieg in Deutschland gibt 20.000, die du noch versteuern musst, aber eine Bronzemedaille gibt irgendwas Einstelliges, einstellig hoch. Ich habe es letztens nachgeguckt. Ja, aber das mal ausgeklammert, die paar tausend Euro sind für den auch sehr viel Geld. Aber es geht um 4 Jahre Sportförderung. Wenn du eine Medaille hast, dass du in der Förderung bleibst, des Verbandes, deine privaten Sponsoren, die Aufmerksamkeit, die du als Olympionike generierst, wenn du eine Medaille holst, in den Wochen und Monaten danach, mit die du auch nochmal vermarkten kannst, wenn du es clever machst, all das und alleine mal diese ganzen finanziellen Sachen beiseite geschoben, einfach nur der sportliche Ehrgeiz in dem Moment zu wissen, jetzt diese 5 Schüsse gegen einen Chinesen, der wahrscheinlich das ganze Leben in so einem Sportinternat gelebt hat und auf diesen Moment getrimmt wurde, jetzt zählt's Bronze oder nichts, und da dann die Nerven zusammen behalten muss, das ist so unterbewertet, wie schwierig das ist. Und ich werde jeden deutschen Olympioniken und Athleten verteidigen bis aufs Blut, weil ich ansatzweise das ja im paralympischen Sport mitgemacht habe, mich versucht habe, da zu qualifizieren, als Halbprofi, nebenbei arbeiten, Entbehrlichkeiten und alles drum und dran. Und ich habe es dann nicht mal geschafft. Und die sind dann so knapp an der Medaille vorbei. Das ist jedes Mal für mich ein Stich ins Herz. Ich merke auch, dass ich während Olympia super emotional bin. Ich war schon bestimmt 2-3 Mal so kurz vor den Drehen bei emotionalen Momenten und bin auch teilweise aus dem Häuschen gewesen. Also noch eine Geschichte auch, ich konnte es nicht fassen. Ich bin ja seit ein paar Monaten Pressesprecher vom Deutschen Fechtverband und helfe denen in der Medienarbeit und die hatten nur, in Anführungszeichen, 2 deutsche Starter dabei im Einzel, ein Mann, eine Frau. Und der Mann zum Beispiel im Säbelfechten, Matthias Schabo, 3-mal schon, das waren die 3. Olympischen Spiele, super erfahren, ja. Und das war auch ein Vorteil für ihn, aber das System ist so geisteskrank. Du trainierst 4 Jahre auf diesen einen Tag und dann hast du wirklich an einem Tag einen Wettkampf. Startest halt in der Runde der letzten 64 direkt beim K.O.-System, da hat er jetzt einen Freilos gehabt, ja, aber andere starten dann geht's bis zum 15. Treffer, das ist innerhalb von wenigen Minuten vorbei und wenn du nicht sofort auf der Leitung bist und mental stehst und so, bist du raus, Olympische Spiele vorbei nach wenigen Minuten, im Judo kann das ja genauso gehen, direkt K.O.-System, wirst einmal auf den Rücken gelegt, ciao. Und das mental war so krass und er hat beide Starter, Anne Sauer auch bei den Frauen, beide sind im Viertelfinale ausgeschieden und Matthias Schabo hat gegen den Weltranglisten, er hat erstmal einen Franzosen geschlagen vor 15.000 Franzosen in diesem Grand Palais
umgebaut. Die Stimmung ist Wahnsinn.
Ey, ich hatte damit ja, also ich bin da ja sehr distanziert, ich kenne die auch erst seit wenigen Monaten und ich habe da keine Aktien dran, ich mache meine Arbeit sauber, ich wünsche dir natürlich alles Gute und so, aber ich sitze vor dem Fernseher und habe den Ton auf normale Lautstärke und die marschieren mit dem Unparteiischen ein auf diese Kampfbahn. Weißt du übrigens, wie die Kampfbahn heißt? Planche. umgangssprachlich.
Ja, schon mal gehört, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ehrlicherweise.
Nee, ich auch nur, weil ich arbeite. Und 15.000 Franzosen in diesen, unter diesem geilen Ambiente schreien, nur während die da stehen, 15.000 Franzosen im Einklang, allez le bleu, allez le bleu. Und ich hatte schon Gänsehaut und ich denke mir so, was muss der gerade aushalten? Und der schlägt den Franzosen.
Das ist Wahnsinn.
Relativ knapp und hat das mental ausgehalten, macht danach einmal ganz kurz so. Ja,
Wahnsinn.
Und die, dann buhen die Franzosen natürlich. Also das war nichts anderes als Roland Garros.
Für die, die es jetzt nicht sehen, du hast gerade die Schweigegeste gemacht.
Ja, genau.
Nicht den Schweigefuchs, aber du hast den Zeigefinger auf den Mund gelegt.
Aber so groß von dem Franzosen, die kennen sich auch privat, der die Leistung anerkannt hat und dann zu ihm hingeht und seine Faust so mit nach oben streckt. Und dann applaudieren 15.000 Franzosen für den Deutschen, der dann nur 40 Minuten später, nachdem er schon 3 Kämpfe hatte, im Viertelfinale gegen den weltgrößten Ersten aus Ägypten, der in Amerika aufgewachsen ist und eine krasse Förderung erhält, kämpft. Und ich weiß gar nicht, ob man das Matchball nennt, aber er hat auf jeden Fall Matchpunkt bei 14-13. Und im Säbelfechten ist es wirklich so, das ist Angriffsfechten und die stechen beide gleichzeitig zu und man erkennt es mit bloßen Augen nicht. Also ich hatte keine Chance. Nee. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen und du hast zweimal bis zum 15 Punkten hast du einen Videobeweis, den du selbst, wenn du mit einer Entscheidung des Kampfgerichts nicht einverstanden bist, kannst du das nochmal nachgucken lassen. Das Kampfgericht kann aber jederzeit jeden Punkt nachgucken lassen und dann eine Entscheidung danach fällen. So. Und das war eine Millimeterentscheidung zugunsten des Ägypter, 14-14, und denke ich mir so, als Tischtennisspieler, gut, dann geht's jetzt bis 16. Mm-mm. Die machen einfach, nächster Punkt entscheidet. Da geht's um, das verstehe ich aber teilweise nicht, da geht's um, wieder wiederhole ich mich wieder, um 4 Jahre Olympiaförderung, um diese ganze Aufmerksamkeit und die machen, nächster Punkt entscheidet, als wäre es so eine Dorf- und Wiesenveranstaltung, wer das nächste Bier zahlt. Da wünsche ich mir manchmal ein paar angepasste Regeln, zum Beispiel im Leichtathletik gibt's einen Hoffnungslauf, im Rudern gibt's einen Hoffnungslauf und noch ein B-Finale und gefühlt die Tischtennisspieler spielen jetzt noch Teamwettbewerb komplett durch. Gut, die Mannschaften im Fechten haben sich nicht qualifiziert, aber da gibt's viel mehr Chancen und bei manchen Sportarten vorbei. Das hat mich komplett geflasht, das wollte ich mal, wir sind ja, es das heißt ja offiziell Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast.
Absolut.
Jetzt mache ich zum ersten Mal Gebrauch davon. Also, ja. Das waren so ein bisschen so meine Momente und das würde jetzt viel zu lange werden, aber so Momente wie mit dem Fechter hatte ich bestimmt schon ein halbes Dutzend, wo ich einfach so geflasht war von der Gesamtsituation.
Ja, absolut.
Hattest du einen, gibt es bei dir einen besonderen Moment, so einen ähnlichen Moment oder was dich fasziniert hat?
Ja, Rudern, Goldmedaille im Rudern fand ich krass. Mhm.
Den meinst du in einer?
Ja.
Wie heißt er nochmal?
Oliver Zeitler.
Ich habe auch vorhin nämlich eine Story auch in Instagram gepostet mit einer krassen Aussage, aber erzähl erstmal.
Genau, ja, da ging es ja darum, dass die letzten Olympischen Spiele, milde gesagt, nicht so gut gelaufen sind für ihn und dass der Weg halt nochmal steiniger war. Und das genau,
also Kontext, er war Medaillenkandidat in Tokio und ist im Halbfinale ausgeschieden und er hat im ZDF-Interview danach gesagt, das hätte ihn fast gebrochen und er hat aber einen neuen Anlauf gestartet und hat sich jetzt mit Gold gekrönt. Das nur mal als Relation, als Einordnung.
Ja, Wahnsinn. Hat man, fand ich, auch nach der Zieleinfahrt dann gesehen, was da alles von ihm abgefallen ist, was das für Emotionen waren. Ja, unfassbar. Also, ich meine, kann man ja auch noch direkt zum Tennis gehen. Also, Nole nach dem Matchball hat man halt auch selten so gesehen. Bemerkenswert. Natürlich war Tokio, ist ja auch einiges passiert rund um seine Person, ums Mixed, was er dann nicht mehr gespielt hat und so. Aber ja, wie viel ihm das bedeutet hat, das konnte man ihm einfach ansehen und ja, hat mich dann schon auch eigentlich sehr, sehr gefreut. Ich bin jetzt nicht mein absoluter Lieblingsspieler. Aber
es ist den Hörer in den letzten 3 Monaten noch gar nicht aufgefallen.
Echt, fandest du? Da habe ich jetzt noch keine Aussagen zugehört. Aber
man sieht schon, dass du bist fair, aber man merkt schon, dass deine Sympathien ganz klar verteilt sind.
Das heißt ganz klar verteilt. Ich mag halt Rafa und Roger.
Ja, das meine ich ja mit Sympathien.
Ja, aber
nicht mehr, nicht weniger.
Relativ neutral, aber deswegen sage ich es halt auch. Das hat mich schon sehr gefreut, das zu sehen, weil er es einfach extrem verdient hat. Also das muss man, finde ich, schon anerkennen. Die Leistung, die er bringt, ist gigantisch und man kann sich dann halt auch in die Emotionen irgendwo ein bisschen reinversetzen. Und das zu sehen, wie du schon sagst, das macht Olympia auch aus, selbst in einem Sport wie Tennis, der so viel Aufmerksamkeit zumindest in der Bubble bekommt, wo es auch so viele Riesen-Events gibt, die ja schon Karrieren definieren bei einem Sieg eines Grand Slams beispielsweise. Und dass jemand, der halt alles bis auf dieses Turnier schon gewonnen hat, was da natürlich in einem vorgeht, wenn man dann endlich diesen Meilenstein auch definitiv wahrscheinlich, naja, bei ihm weiß man nie, aber wahrscheinlich die letzte Chance auf Olympia, dann natürlich auch in der Konstellation gegen Alcaraz, der vor ein paar Wochen im Wimbledon-Finale noch mindestens eine Klasse zu gut war, ihn dann auch noch auf Sand, also es war jetzt nicht Olympia in Melbourne, wo Nole sagt, okay, das ist hier jetzt mein Wohnzimmer, sondern ich meine, Roland Garros ist jetzt ja vielleicht auch nicht sein Lieblingsbelag. Und ja, in dieser ganzen Gesamtheit war das schon einmalig, das zu sehen und das mitzuerleben am Fernseher.
Ja, du hast schon einiges angekratzt zu diesen ja fast schon heroischen, oder kann man schon sagen, heroischen Einzelfinale. Da steigen wir auch gleich ein, weil wir sind ja ein Tennis-Podcast. Zum Glück haben wir ein bisschen noch über deine Karriere geredet, sonst. Aber das nehmen wir uns auch raus, weil halt gerade Olympia ist. Und bevor wir mit genau diesem Thema einsteigen, da habe ich nämlich auch noch einiges zu sagen und wir haben auch ein bisschen vorbereitet, möchte ich trotzdem noch zwei, drei letzte Punkte allgemein zu Olympia loswerden, bevor wir sie untergehen. Zum einen, zu meiner persönlichen Situation, deswegen sind es überhaupt 3 Wochen geworden. Ich habe das Privileg, fürs ZDF arbeiten zu dürfen, für Markus Harm, der vor Ort ist, einer der diejenigen, die letzten Jahrzehnte am meisten auch über das Thema Sportpolitik mit Fokus über Brigitte Tami. Ihr erinnert euch, vor 2 Jahren mit ihm zusammen habe ich auch die Matchfixing-Reportage gemacht im ZDF über Basilashvili und Karatsev. Und seitdem arbeiten wir zusammen und der ist vor Ort und ihr habt meine Begeisterung beim Thema Olympia gespürt, deswegen ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, weil manchmal bekomme ich das auch so abgesprochen von Kritikern oder so, ich sei zu nüchtern in Artikeln und so, aber das ist ja auch meine Aufgabe oder zu kritisch oder so und das oder zu neutral, aber das ist ja die Aufgabe des Journalisten. Ich will, dass ihr merkt, dass ich trotzdem Sport fühle und Sport auch mitfiebere und so weiter, aber im krassen Gegensatz dazu, und das hast du ja auch die letzten Tage ein bisschen mitbekommen, wenn wir dann immer mal wieder verschieben mussten oder wie ich unter Strom war oder zu welchen Zeiten ich gearbeitet habe, steht diese Arbeit über Sportpolitik und das macht halt auch teilweise betroffen und nachdenklich und steht praktisch gegen all das, worüber wir jetzt gerade intensiv 30 Minuten geredet haben. Also zum Beispiel Stichwort die zunächst 23 positiv getesteten chinesischen Schwimmer, die dann noch auf 25 hochgestuft worden sind mit 2 neuen Fällen, die nie gesperrt worden sind und mit ähnlichen Kontaminierungstaktiken der chinesischen Agentur freigesprochen worden sind. Und die WADA hat das einfach durchgewunken und hat erhebliche Beweise jetzt nicht zugelassen. Darüber bin ich seit 9 Tagen dran. Jetzt heute nach dem Podcast geht es um die beiden Frauen mit erhöhten Testosteronwerten, über die es viel Kritik gibt im Boxen, hast du vielleicht auch am Rande schon mitbekommen über diese Diskussion, die ist ja auch überall zu sehen und das kostet Kraft, macht mir aber trotzdem auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich da wieder mal das Gefühl habe, damit kann ich was bewegen, damit kann ich Leute informieren, das geht auch über 6-4, 6-3 hinaus, über die Tennisberichterstattung und hat mir auch nochmal einen Kick gegeben, das wollte ich unbedingt im Podcast auch sagen, ihr wisst das, bei der letzten Folge habe ich ja offen und ehrlich gesagt, dass ich für die Hamburg Open für das Turnier gearbeitet habe, also ein bisschen PR gemacht habe, weil mein lieber Kollege Klaus Weltstadt der Pressesprecher geworden ist und ich habe ihm auch gern geholfen und es hat auch also ich habe es auch gern gemacht und so weiter. Ich habe 100%ig gemerkt in diesen 9 Tagen, dass ich das noch nicht machen will und hat mir wieder einen Kick und Motivation gegeben, wieder auch ein bisschen mehr investigativer zu arbeiten. Das kostet auch Energie und alles, aber ich habe da sozusagen neue Kräfte freigesetzt und ich glaube, das war zum richtigen Zeitpunkt mal, dass ich da reingeschnuppert habe, um zu merken, dass ich das auf keinen Fall will, noch nicht will. Und das wollte ich unbedingt noch in dem Podcast sagen, weil es mich die letzten Wochen beschäftigt hat, bevor wir übers Tennis einsteigen. Und wo wir jetzt gerade nochmal über Hamburg reden, ihr habt das ja alles mitbekommen, über das Sportliche, was ihr nicht mitbekommen habt, dann müssen wir mal kurz privat werden. Ich habe 4 Ballwechsel gegen Daniel Masur gespielt. Im Tennis.
Auf Practice Court 5 in Hamburg.
Ja. Spät nachmittags am, das war am Tag nach deiner Doppelniederlage. Wann habt ihr Doppel gespielt? Dienstags, ne?
Ja.
Genau, also ja. War es mittwochs, am nächsten Tag bist du abgereist und da hat dich auch schon der Aufschlag beschäftigt, wobei ich auch davon überzeugt bin, dass ihr deswegen nicht verloren habt. Aber du hast dich dann auch, und das ist auch Daniel Masur, mit einer Ballkiste alleine dahingestellt und hast eine Stunde aufgeschlagen. Aber bevor du das tun konntest, war ich fertig da. Und es war wirklich niemand mehr da. Es war schon spät Nachmittag und so weiter. Wenn da andere Profispieler gewesen wären, hätte ich das niemals gemacht und so weiter.
Später Nachmittag, da sind alle Tourspieler schon im Hotelzimmer.
Ja, zum Glück, weil wir haben 4 Ballwechsel gespielt. Und ich möchte, dass du jetzt hier öffentlich, bevor wir über Alcaraz und Djokovic redest, sagst und urteilst und nicht dabei schummelst, wer spiel ich besser Tennis oder spielst du besser Tischtennis?
Hey, komm, das ist schon hart. Also du hast den Ball übers Netz gespielt, wie Rafa Nadal mit dem Schwung über den Kopf drüber. Also ein Ball auf die andere Seite von der Tischtennisplatte zu spielen, das bekomme ich auch hin. Nee, ich war überrascht. Also ich wusste ja nicht, was für ein Level du hast. Ich könnte dir jetzt noch keine LK geben. Dafür müsste ich ein Match sehen, wie du auch in engen Situationen dann spielst. Aber
gute Kopf.
Wir haben
gut im Tischtennis habe ich einen guten Kopf neuerdings.
Ja, wir haben ein paar Mal hin und her gespielt, ja.
Komm, aber dann kannst du mir jetzt auch eins auswischen, weil ich war gut, also ich war auch.
Was
also,
denn? Hast du nicht einmal am Ball vorbeigeschlagen und meintest
ja,
Staubkorn im Auge?
Aber warum? Ja. Aber es geht ja darum, warum? Weil, also ich muss, Leute, ich war wirklich happy, weil ich habe es gut gemacht und ich habe mit Wollis Schläger gespielt. Wollis spielt auch ohne Dämpfer. Das war schon jetzt bin ich in deiner Rolle.
Ja, also, genau.
Wie beim Schiss. Also erstmal ohne Dämpfer, das ist schon eine Einschränkung für mich. Mein Vater hatte, als ich 9 und 10 war, hat er ein Clubheim bewirtet, ein Tennis-Clubheim.
Ja, und mein Schläger war noch nicht mehr aus Holz.
Als 8-9-Jähriger, Ende der 90er, habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Ich hatte auch 1-2 Sommer Techniktraining, aber nie mehr. Und habe mit 15 auch aufgehört und habe mich auf Tischtennis konzentriert. Ich habe also AK2 mein letztes Punktspiel im Tennis gehabt.
Es gibt nicht mehr AK.
Ja, das heißt jetzt so 16, ne? Wahrscheinlich. Ja.
Meinst B-Jugend oder sowas?
Früher hieß es AK3, AK2, AK1. Und jüngsten Runde. Ist aber auch jetzt egal, was ich sagen wollte. Ich habe 3 Ballwechsel richtig gut gespielt und guter Schwung und habe getroffen und so. Und dann hast du einen Spruch gemacht und ich habe direkt am Ball vorbeigehalten.
Stimmt. Ich hab irgendwas gesagt und dann konntest du
Timo
nicht mehr.
Timo Boll hast du gesagt.
Ja,
ich habe
genau,
eine richtig gute Links in der Vorhand. Ich habe wirklich so in links rausgespielt und Wolli musste laufen. Und dann hat er mich gelobt und das kannst du mit allen Trainern in meiner Karriere reden. Das ist etwas, was man nicht machen darf. Loben. Ja. Aber jetzt sind wir abgedriftet. Darum ging es auch nicht. Was mir viel wichtiger war, sind die Gedanken zum Thema Journalismus und dass ihr auch nochmal gehört habt, was ich in der Zeit gemacht habe und warum es ein bisschen gedauert hat. Das war mir persönlich noch wichtig. Und vielen Dank, Wolli, dass du mit mir gespielt hast.
Nächstes Mal dann Center Court, den buche ich dann. Muss nur Bescheid sagen vorher, das war ja unangekündigt.
Ja, ich, keine Ahnung.
Oder ich nehme dich mit zum Kids Day.
Stark. Ja, hast du natürlich verweigert, wie ein Pferd beim Springen.
Stimmt, du warst ja dabei, als ich gefragt wurde.
Ich war der Grund, warum du gefragt wurdest.
Ja, ich habe versucht, alles möglich zu machen, um beim Kids Day dabei zu sein, aber es war nicht gut genug. Er hatte dann doch zu viel zu tun.
Stattdessen hatten sie beim Kids Day 2 Silbermedaillengewinner aus Tokio, aus Paris im Doppel. Ram und wie heißt dein Doppelpartner?
Krajicek.
Ram? Hä?
Ja, Krajicek.
Ja, genau, die beiden.
Ja, aus dem Krajicek, ja.
Die beiden waren dann beim Kids Day und haben jetzt 2 Wochen später olympisches Silber geholt. Ja, also Chapeau. Womit wir jetzt auch endlich beim olympischen Tennisturnier nach einer Stunde angelangt sind. Aber es macht mir bisher sehr viel Spaß.
Man muss ja auch gut einleiten.
Ey, die persönlichen Geschichten machen mir mit dir mittlerweile richtig Spaß. Ich könnte auch tatsächlich eine Stunde ohne Tennis auskommen mit dir. Vielleicht mag ich dich am Ende noch sogar. Also unabhängig vom Tennis-Podcast. Müssen wir aufpassen. Olympisches Tennisturnier, du hattest es schon sehr gut eingeleitet, was natürlich jetzt alles überstrahlt, einen Tag nachdem die Tenniswettbewerbe in Roland Garros beendet sind. Übrigens zieht da jetzt das Boxen ein. Die Finalspiele in allen Altersklassen, sage ich schon. Ja. Gewichtsklassen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Die Finals finden auf dem Center Court statt, umgebaut, was auch eine krasse Idee ist. Das machen ja ohnehin die Organisatoren sehr, sehr gut, dass sie da die Stadt mit einbauen und wirklich tolle Wettkampfstätten errichtet haben mit einem Ambiente, das seinesgleichen sucht, wenn man mal leider von den Triathleten absieht, die da mit dem Wasser doch deutlich Probleme hatten und da auch am Ende dazu gezwungen wurden, mehr oder minder. Aber das wird jetzt schon wieder vom Tennis wegführen. Aber Djokovic Alcaraz hat natürlich alles so ein bisschen überstrahlt. Du hast weite Teile gesehen, ich habe auch weite Teile gesehen. Erstmal Qualität, und das ist, glaube ich, das, was ich unbedingt den HörerInnen mitgeben möchte, bevor wir über Details reden. Es wird immer noch für zu selbstverständlich genommen, wie ein 37-Jähriger es schafft, nochmal ein 37-Jähriger, einen 16 Jahre Jüngeren, der ein absoluter Ausnahmekönner ist, mit bereits 4 Slams, physisch auf Augenhöhe begegnen zu können, in 2 Sätzen. Die haben 3 Stunden gespielt, 2 Stunden 52. Der erste Satz alleine hat 1,5 Stunden gedauert. Und physisch ihn auf Augenhöhe begegnen zu können, um ihn dann spielerisch und mental im Tiebreak besiegen zu können. Jeder normale Profispieler mit Anfang, Mitte, Ende 30, egal wie mental und spielerisch stark, schafft es gar nicht in diese Situation, würde es niemals schaffen. Alcaraz würde den überpowern mit seiner Physis. Und das ist mir auch, ich habe es auch selbst in meinen Texten nicht genug herausgearbeitet, weil es so viele Elemente gibt an diesem Sieg, die natürlich erwähnt werden müssen. Aber das wollte ich auch nochmal in dem Podcast hier sagen. Das ist eine Leistung, ja, die ist überragend, sonderbar. Mir fehlen die Worte, was er da dann im Tiebreak spielt und wie er Alcaraz Vorhand angreift, er dann auch zweimal ins Netz schlägt. Brutal. Also, du bist Tennisprofi, ordne mal einfach mal die Leistung ein. Also die pure Tennisleistung.
Ja, das Erschreckende ist eigentlich, dass man es nicht anders kennt von ihm. Also, das.
Ja, aber gut, nein, da muss ich direkt schon wieder. Nein, weil er hat ja dieses Jahr noch keinen Top-10-Spieler geschlagen, noch kein Turnier gewonnen. Und dieses Jahr, und dann noch die Knieprobleme, dieses Jahr kannte man es ja in dieser Form noch nicht.
Ja, aber auf die gesamte
Karriere bezogen hast du recht.
Karriere, ja, ist es halt Djokovic par excellence. Und ja, speziell dann im Tiebreak dann halt ein Tick cooler zu sein, 3 leichte Fehler weniger zu machen, sich zweimal unglaublich zu befreien aus schwierigen Situationen, das dann auch so zu Ende zu spielen, direkt den ersten Matchball zu nutzen. Das Erschreckende, finde ich, daran ist, dass es nicht überraschend ist für mich. So, und dass es auch wenig überraschend, unnatürlich oder sonst was ist, dass Nole halt sich so bewegt und so körperlich dasteht, wie er dasteht, weil man es auch nicht anders kennt. Und man hat es mit 34 nicht gemerkt, mit 35 nicht und jetzt mit 37 auch nicht, dass er irgendwie mal schneller müde wird, langsamer wird. Er findet immer Lösungen. Und ja, wie gesagt, ich finde es Wahnsinn, dass ich es nicht überraschend finde, dass er so spielt, wie er spielt in dem Finale. Weißt du, was ich meine?
100%ig. Also, die physische Leistung ist schon auch, also, brutal. Mir fehlen die Worte dafür und ich habe es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt, dass das nicht normal ist. Erklärungsansätze sind natürlich die brutale Professionalität über 20 Jahre Profi-Tennis. Ich habe heute Nacht mehrere Texte zu dem Thema geschrieben und viel, viel gelesen, natürlich auch von Kollegen. Ich krieg's jetzt, Kolleginnen, waren auch natürlich tolle weibliche Journalisten dabei. Ich krieg's nicht mehr zusammen, wo ich es gelesen habe, aber die Anekdote kriege ich noch zusammen. Da hatte er erzählt, nach diesem historischen Australian Open Finale 2012, das ewig lang war gegen Rafael Nadal, du erinnerst dich, wo beide am Ende bei der Siegerehrung
das mit der Schoki
bekommen. Weil sie, hast du es auch gelesen?
Ja, ja, das, also nicht jetzt, aber das kannte ich, ja.
Ja, okay. Dass er sich nach dem Sieg Schokolade gegönnt hat. Er hat gesagt, er hat 2 Jahre davor, also zum letzten Mal 2010, Schokolade gegessen und sein Physio bringt ihm halt so einen Schokoriegel und er gönnt sich halt nicht den ganzen Schokoriegel, sondern nach eigenen Angaben. Also das ist natürlich die Aussage von Djokovic. Kann auch Geschichte aus dem Paulanergarten sein, aber er hat es auf jeden Fall gesagt, also glauben wir das auch. Ein Stück davon genommen und im Mund zergehen lassen und danach nie mehr angerührt. Und ohne jetzt so ins Detail zu gehen, aber ihr kennt natürlich die Geschichten über seine Ernährung, über glutenfreie Ernährung und wie konsequent er das verfolgt, was halt schon, ja, du musst halt ein bisschen, in Englisch würde ich jetzt sagen, das klingt ein bisschen schöner, insane, in Deutsch klingt es gleich so deftig, geisteskrank, du musst ein bisschen geisteskrank sein und von Sinn sein, um das auf dem Niveau durchzuführen.
Ja, und auch durchzuhalten. Ja, absolut. Also ist jetzt hier auch die Frage, ob er das jetzt immer noch in dieser Konsequenz, mit der Konsequenz macht. Ich meine, er hat nämlich.
Ja, dieses Jahr ja nicht. Ja, dieses Jahr, genau. Und da gab es ja auch, genau, er hat sich ja mehr gegönnt. Er war zum Beispiel auch so in Amerika während des Swings, Indian Wells, Miami, war bei der NBA und hat selbst auch gesagt, so Ausflüge hat er sich eigentlich nie gegönnt. Hatte auch Motivationsprobleme. Dann kamen die Knieverletzungen und so weiter, aber. Davor die Jahre hat er es anscheinend und mit all denen, mit denen ich auch geredet habe, die Kontakt zu seinem Umfeld hatte, durchgezogen. Er war ja auch einer der ersten zum Beispiel, das gab es ja auch vor 11, 12 Jahren, die Geschichte, und da sieht man auch, dass er medizinisch an den Rand geht, dessen, was erlaubt ist, was ja auch ein bisschen so konträr zu seinen Aussagen steht eigentlich, wie er nicht so sehr mit Medizin behandelt werden möchte, kann man jetzt drüber streiten, ob das schon Medizin ist und so weiter, aber er war ja auch zum Beispiel der erste Profispieler, bei dem bekannt wurde, dass er mit so einem Sauerstoffzelt reist, ne, mit so einer Kammer. Das muss man sich auch erstmal leisten können, also jetzt du mit deinem Ranking und deinen Einnahmen könntest jetzt nicht mit so einem, weiß gar nicht, was das kostet, müsste ich mal nachschauen, aber bestimmt mehrere zig, 10.000 Euro das war ja früher nicht erlaubt, dann war es erlaubt und das hat er dann auch gemacht. Und das sind halt so Sachen, der geht halt dann ans Äußerste. Und wir reden jetzt von den Jahren 2010, 11, 12 schon, ne? Und nicht jetzt, wo jeder in die Kältekammer geht und hast du nicht gesehen und jedes Turnier das hat.
Ja, aber daran merkt man halt auch, durch die gestiegene Professionalität einfach grundsätzlich im Tennissport oder auch im Profisport an sich, die Karrieren einfach unglaublich verlängert werden. Das fängt an bei Anekdoten von älteren Spielern, was die halt nach Matches und zwischen Turnieren gemacht haben. Also das geht da los und geht dann über, sage ich mal, die Vorbereitung und Nachbereitung, was eigentlich durch die Bank alle Spieler zumindest im Basispaket machen. Dass dein Körper einfach, ja, ich sage jetzt mal, ungefähr 10 Jahre nochmal mehr gibt. Und wahrscheinlich in 10, 15 Jahren spielen die Leute wahrscheinlich bis 45, weil die noch früher damit anfangen, gute Sachen zu machen für ihren Körper und schon noch früher darauf Acht geben und besser wissen, was man machen sollte, um länger fit zu bleiben, sich nicht so oft zu verletzen, nicht so eine Abnutzung am Körper zu haben. Weil jetzt spielt man ja bis 40 Doppel. Kann man bis 40 Doppel spielen. Also die 5 Jahre.
Länger sogar noch, ja.
Gebe ich einigen in einiger Zeit. Und jetzt sind wir halt, wie gesagt, beim Nole schon bei 37. Ist vielleicht auch ein spezieller Fall. Man sieht ja, was mit Federer, Nadal, Murray in diesem Alter jetzt so langsam passiert. Und ja, trotzdem denke ich, dass Karrieren grundsätzlich länger werden können unter bestimmten Voraussetzungen, ja.
Ja, über die Grenzgänger dieser absoluten Ausnahmekönner haben wir ja schon oft genug im Podcast geredet. Bei dem Thema bin ich auch gespannt, die Professionalität steigt und so dann auch, welche Rolle in den nächsten Jahren künstliche Intelligenz einnehmen wird, um Karrieren zu verlängern, sei es durch noch bessere Vorbereitungen und es gibt ja so viele Themen, ne, wie man schläft. Ich habe letztens auch Statistiken gelesen. Ich möchte sie jetzt nicht einfach so hier wiedergeben aus dem Gedächtnis heraus, aber der Grundtenor war halt, dass es ja auch gibt ja mittlerweile sehr viele Schlafexperten, die mit Athleten oder ganzen Teams zusammenarbeiten und einfach durch einen veränderten Schlafrhythmus die Prozentquote bei 3 Jahren erhöht haben im Basketball an der Uni. Und solche Sachen, also das ist ja ein sehr weites Feld. Da bin ich sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren auch im Tennis Einzug erhält und was das macht. Um wieder zurückzukommen zu dem Spielen, um vielleicht einfach auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Ne? Es war der 99. Karrieretitel für Novak Djokovic, der den Career Golden Slam jetzt geschafft hat. Das ist bislang nur 4 Spielern vergönnt gewesen. Steffi Graf, Andrew Agassi, Rafael Nadal und Serena Williams. Roger Federer zum Beispiel nicht. Ihr wisst das, hat bei den Olympischen Spielen in Anführungszeichen nur Doppelgold geholt. Und da könnte man auch wieder natürlich die Debatte führen, Gold bei Olympischen Spielen ist Gold. Aber die Einzelgoldmedaille hat natürlich dann im Vergleich eine höhere Wertigkeit. Ja, und für Novak Djokovic, er hat selbst gesagt, es ist das beste Gefühl. Ich habe gedacht, das beste Gefühl, das ein Athlet haben kann, war 2012 als Fahnenträger meines Landes bei der Eröffnungsfeier einzulaufen. Bis heute. Aber das hier, das überstrahlt alles, was ich mir vorgestellt habe, zu fühlen und zu erleben. Ihr habt die Tränen gesehen, ihr habt die Umarmung seiner Tochter gesehen. Fandest du das authentisch?
100%.
Ja.
Ja.
Ich nehme mich auch.
Also.
Weil der Kommentator, ich kenne ihn auch von der ARD. Er hat das auch sofort so gesagt, aber weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? Also, der hat sowas gesagt wie, Tränen bei Novak Djokovic, solche Emotionen hat man bei ihm noch nie gesehen und ich glaube ihm auch, dass sie echt sind.
Mhm.
Nicht genauer Wortlaut, aber das war der Tenor, ne? Also bitte, bevor ihr mich falsch versteht, wir reden hier über so viele Themen, das kann man nicht alles im genauen Wortlaut dann vorbereiten, was man in Erinnerung hat, aber da kommt der Journalist in mir durch mit dem richtigen Zitieren, wo man dann immer Angst hat. Aber vergleichbare Situation mit Roger Federer und Rafa Nadal, die gerade Gold holen und die würden so heulen und auf dem Platz liegen, hätte das halt niemand so erwähnt. Und ich habe mich das leider auch in dem Moment gefragt, ist das jetzt authentisch, was er macht? Aber das ist halt aufgrund dieser Vergangenheit, wo immer noch wahrscheinlich viele nach jedem Spiel diese Verbeugung und der Kuss in alle 4 Himmelsrichtungen und so weiter, wofür er ja kritisiert wurde, dass das nicht authentisch sei. Andere Spieler auf dem Niveau, und es sind ja nur 2 Spieler, die hätten sich damit gar nicht auseinandersetzen müssen. Das fand ich dann, habe ich mich dabei auch erwischt, weißt du? Wie ich darüber nachdenke, dachte eigentlich so, das ist nicht fair in dem Moment. Oder allein, dass ich dich jetzt auch gefragt habe, fandest du das authentisch? Das ist eigentlich nicht fair gegenüber dem Sportler.
Ja, also es war halt ein anderer Jubel als sonst. Also ich finde, dass er halt sonst so, es fing an mit dem T-Shirt zerreißen ganz früher und es war halt eher so ein Jubel. Ja, habt ihr gesehen, ich hab's euch gezeigt. Ja, so ein, will nicht sagen, also ein etwas provokativerer Jubel. Das war einfach nur ein Jubel für sich. Die anderen,
ist auch alles abgefallen, ja.
Die anderen Jubelgesten waren auch so ein bisschen gegen etwas, vielleicht gegen die Zuschauer, gegen die Gesamtsituation, gegen alles, was im Vorfeld des Turniers passiert ist. Und das war einfach nur für sich und ich fand's unfassbar, wie man halt dann auch gesehen hat, wie er gezittert hat. Also ich kenne das von mir auch im kleinen Maße, wenn ich halt noch total voller Adrenalin bin und gewonnen habe, dass ich dann halt so direkt am Match an der Bank so ein bisschen dieses Gefühl habe, dass ich so ein bisschen...
Bruder, ich zittere in der Verbandsliga, also ich habe in der Verbandsliga und in der
Bundesliga
gezittert nach engen
Spielen. Also nach dem Match.
Auch.
Ja, also ich merke das dann manchmal, dass ich so ein bisschen hibbelig bin. Ja, genau. Und das dann halt auf diesem Niveau dann zu sehen, wie er da dann gefühlt minutenlang so mit dem Kopf am Platz, also so gekniet hat und dann ja einfach nur versucht hat, diesen Moment irgendwie zu begreifen. Ja, war auch schon unfassbar zu sehen. Weil vor allen Dingen als Tennisspieler kannst du dir das halt einfach noch besser vorstellen, weil du die Gesamtsituation besser einschätzen und einordnen kannst, als wenn du andere Sportarten siehst. Weil wenn ich jetzt andere Sportarten verfolge, weiß ich jetzt nicht im Detail, okay, wie sieht so ein Jahr bei denen aus? Wann hat er mit dieser Sportart angefangen? Wie viel trainiert er? Macht er noch was anderes? Was sind so Wettkämpfe? Und beim Tennis habe ich das einfach alles auf dem Plan. Und das macht es dann halt so besonders für mich als Zuschauer, diesen Moment mitzuerleben. Ja.
Klar, du kannst das halt auf hohem Niveau einschätzen. Wenn man mal auch das nochmal auseinander nimmt, ne? Die Grand-Slam-Anzahl, 10-mal Australian Open, 3-mal Paris, 7-mal Wimbledon, 4-mal US Open, 7-mal ATP-Finals gewonnen, 8-mal Nummer 1 am Ende des Jahres, die alle Masters-Turniere mindestens 2-mal gewonnen, Davis Cup für Serbien gewonnen, 428 Wochen auf Platz Nummer 1 der Weltrangliste, was er alles erreicht hatte. Und trotzdem habe ich gestern auch, ich habe im Januar nach seinem Aus bei den Australian Open einen Text geschrieben, wo ich sagte, seine Hauptmotivation sind die Olympischen Spiele. Und das war bewusst von mir, aber dann auch doch ein bisschen mit Pathos geschrieben, weil ich den Text halt nach vorne drehen wollte und mir selbst überlegt habe, was motiviert ihn vielleicht noch. Und jetzt aber ein halbes Jahr später zu sehen, dass es genauso war, auch in Gänze, war auch nochmal krass für mich als Journalist zu sehen, wie ihn das überwältigt. Und wenn du dir überlegst, ne, der hat 2008 bei seinen ersten Spielen Bronze geholt und dann hat er gesagt, gestern in der PK und danach bei jeder Teilnahme, vor allem in Halbfinals, ziemlich außer Form gespielt, hat er auch gegen Zverev vor 3 Jahren im Halbfinale verloren. Du hast es vorhin schon erwähnt, danach auch nicht mehr im Mix angetreten. Und jetzt mit 37 Jahren gegen einen 21-Jährigen, der überragendes Tennis spielt, dieses Ziel zu erreichen, sei wahrscheinlich der größte sportliche Erfolg seiner Karriere. Und übrigens, um das dann auch nochmal abzuschließen, zum Thema Physis, trotz der starken Physis hat Djokovic sehr deutlich gemacht, dass er große Angst hatte vor einem möglichen dritten Satz, weil dann wahrscheinlich auch er an seine Grenzen gekommen wäre gegen einen 21-Jährigen nach der langen Spielzeit schon. Wenn nicht, wir werden es ja nie wissen, dann hätte man ihn als Außerirdischen bezeichnen müssen. Und der Kontrast auch zu dem Wimbledon-Finale, ihr erinnert euch noch, wie ich auch gesagt habe, das Wimbledon-Finale in der letzten Folge ist vielleicht die letzte Chance auf Augenhöhe gegen Alcaraz was auszurichten und dann ging es so glatt aus. Jetzt zeitversetzt, 3 Wochen später, ist genau das eingetreten in einem Best-of-Three-Turnier mit anderen Emotionen. Alcaraz hat im Eurosport-Interview, im spanischen Eurosport-Interview geweint. Iga Swiatek hat nach ihrer Halbfinalniederlage im Eurosport-Interview geweint. Olympia ist anders wild. Auf jeden Fall. Ja. Und die nächste Chance gibt es in 4 Jahren.
Ja, deswegen
Los Angeles.
Fand ich so unfassbar, auch wie er den Matchball spielt.
Ich habe den gar nicht vor Augen.
Wichtigster Matchball wahrscheinlich halt in seiner Karriere, in Anbetracht dieser Situation, war halt Rallye und dann kriegt er eine Vorhand, wo er ein bisschen Zeit hat und die trifft er halt einfach satt, Inside-In-Winner. Unglaublich.
Ja,
also wie viele hätten den ersten Matchball mal mit dem Rahmen nochmal irgendwo hingespielt? Ich meine, okay, wir reden jetzt über Top-Top-Level, aber eine größere Drucksituation gibt es halt für ihn nicht. Und ja, den dann halt so zu spielen, brutal.
Eine letzte Sache noch und dann schließen wir das Finale ab. Du hattest vorhin schon angedeutet, wie lange spielt er noch, wie lange macht er weiter? Es ist nicht deutlich geworden gestern, aber es gab einen Anhaltspunkt, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich den werten soll, in der Pressekonferenz. Ich habe das Audio vorliegen. Wurde er gefragt von einem Journalisten, der Kontakt hatte mit Marion Weider, seinem ehemaligen Trainer, langjährigen Trainer, und der gesagt hat vor dem Turnier, er sei sich sicher, dass Djokovic dieses olympische Gold gewinnen wird oder gewinnen werde können. Aber selbst wenn er das nicht holt, sei sich sicher, dass Djokovic dann bis Los Angeles 2028 weitermachen würde, um dieses Ziel zu erreichen.
Wahnsinn.
Das sei sein Mindset. Ja, und damit wurde er konfrontiert und dann hat Djokovic tatsächlich gestern gesagt, habe es mir hier notiert. Ich möchte gerne noch in Los Angeles spielen. Ich genieße es, für mein Land zu spielen. Aber diese Aussage muss man relativieren, weil sie war komplett in dieser Euphorie und in dieser etwas tricky Fragestellung auch formuliert. Und meine journalistische Einordnung, dafür bin ich ja dann auch da in dem Podcast, wäre, und braucht man jetzt keinen Hexenmeister dazu zu sein, in 4 Jahren wäre er 41 Jahre alt. Auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass sich das immer weiter nach hinten verschieben wird. Ich meine, wenn es einer schaffen würde, dann wahrscheinlich er. Aber man hat ja jetzt auch schon, habe ich heute auch in meinem Eurosport-Text, könnt ihr gerne nochmal googeln mit meinem Namen, ist ein langer Text über Novak Djokovic erschienen, auch angedeutet, man hat die ersten Vorläufer ja dieses Jahr gesehen mit der Knieverletzung. Und für jedes Grand-Slam-Turnier würde er dieses Risiko ja auch nicht eingehen. Das war jetzt eine Sondersituation. Sonst hätte er sich wahrscheinlich 3 Monate rausgenommen und wäre New York zurückgekommen, um dort gut zu spielen. Und es gibt halt einfach keine Garantie für einen gesunden Körper Ende der 30er. Beispiele gibt's genug. Murray, Nadal, Federer, die ja vielleicht ein bisschen weniger professionell gelebt haben, aber immer noch halt viel professioneller als alle anderen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Karriereende unmittelbar bevorsteht, aber die große Frage wird sein, wie kann sich ein Novak Djokovic jetzt neu motivieren, noch für weitere Grand-Slam-Titel? Also es gibt eigentlich noch 2 Sachen. Er ist gleich mit Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Titel, wobei das viele Experten, darunter zähle ich mich auch, das nicht als gleichwertig erachten, weil das, weil Margaret Court die Titel geholt hat, bevor Tennis zu diesem Reisesport wurde, wo wirklich alle Topspieler immer zur selben Zeit auch alle Slams gespielt haben. Und die zweite Sache wäre die Gesamtanzahl an ATP-Titel. Novak Djokovic hat jetzt 99 und Federer hat, glaube ich, 103. Ich habe es heute Morgen geschrieben. Und Jimmy Connors hat 109. Das heißt, um den Rekord zu knacken, müsste er noch mal 10 ATP-Turniere gewinnen oder halt Slams. Die Frage ist halt, ob das Motivation genug ist, weil er hat jetzt auch gesagt, er sei genug, es sei genug und die Karriere sei vollendet. Und dann kann es auch mal schneller zu Ende sein, als wir uns das vielleicht vorstellen. Also das ist aber jetzt komplette Glaskugel, keinerlei Informationen und da bin ich auch ein bisschen überfragt und das wird ja auch das Spannende zu sehen sein, wie er das selbst angeht. Aber wenn er wirklich die Motivation verliert, also dann geht es wirklich ganz schnell, weil warum soll, also um Viertelfinals bei Slam zu spielen, das ist ja lächerlich.
Ja, also ich glaube, dass das lächerlich. Jahr bis hierhin würde er jetzt nicht gerne öfters nochmal spielen. Also,
nee, wie gesagt, kein Top-10-Sieg, kein Titel.
Ist die Frage. Wenn er jetzt sagen würde, ich höre auf, wäre es sehr plötzlich, aber es wäre halt wirklich auf dem Thron. Ne? Ist die Frage, ob er das nochmal hinbekommt.
Und dann hätte er halt, und dann hätte er es halt auch, anders als seine Kontrahenten, halt auch perfekt geschafft. Aber ich glaube, dafür ist er zu ehrgeizig.
Ja, das glaube ich ja, jetzt also auch nicht. Halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Aber es wäre ein goldener Zeitpunkt.
Ja. Beenden wir die Glaskugel. Wir haben natürlich wieder viel zu lange gemacht. Ich habe hier noch stehen, deutsche Spieler. Hast du viel von den Deutschen, hast du Spiele gesehen, auch im Stream? Ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Zverev raus im Viertelfinale. Struff ist zu seinem Achtelfinale nicht angetreten, damit er doppelt spielen kann, weil seine Hüfte ein bisschen Probleme gemacht hat. Es soll aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Ihr erinnert euch, letztes Jahr vor Wimbledon mit einer Hüftverletzung rausgezogen, 3 Monate raus gewesen. Ich habe zuletzt in Paris mit ihm gesprochen darüber, wo er gesagt hat, er hat es ganz gut im Griff. Muss natürlich auch ein bisschen mehr machen, aber er hatte das gut im Griff. Jetzt hat es ihn temporär ein bisschen eingeholt, was auch schade gewesen ist. Köpfe hat ein tolles Turnier gespielt, hat ja gegen Djokovic gespielt, auch einen tollen ersten Satz gespielt, hat nicht viel gefehlt, war 7-5. Und alles überstrahlt im Einzel hat natürlich Angelique Kerber. Und wenn du dich erinnerst, was ich hier eigentlich auf Rasen zugetraut habe.
Ich habe ja gesagt, dass sie in Paris auf Sand, dass ich ihr da schon einiges zutraue. Nur damals war ich halt als, ich, Host noch nicht so erfahren und habe mich halt ungeschickt ausgedrückt. Du dachtest halt, das wäre für Roland Garros, aber ich meinte damit eigentlich Olympia.
Ah, okay.
Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz nachfragen.
Ja. Ey, nach 3-4 Monaten verstehe ich auch endlich mal deine Witze und deine Ironie. Stark.
Ich gebe dir noch 3 weitere.
Nein. Ja, also, bin ich mal, also, brutal ehrlich, ich habe die Auslosung gesehen, habe Osaka gesehen. Sie hat mich auch komplett auf dem falschen Fuß erwischt, übrigens, journalistisch. Morgens um 9:30, als die Bild-Zeitung kam, einen Tag vor der Eröffnungsfeier, Kerber will Karriere beenden, bin ich hier rumgehopst, dachte so, was ist jetzt los? Weil ich hatte ganz andere Sorgen an dem Tag, arbeitstechnisch. Und dann wurde ich natürlich auch gebucht. Und Yannick, wusstest du das? Hast du schon geschrieben? Und ich so, nein, ich wusste gar nichts. Mich hat auch niemand informiert. Und das war ein krasser Tag. Und als ich das dann für mich selbst so ein bisschen eingeordnet hatte nach dem ersten Stress, dachte ich mir aber auch so, okay, das wird jetzt ein Spiel. Sie wird einen Kampf liefern gegen Osaka, aber das wird realistisch nicht. Auch nach Osakas Vorleistung in Roland Garros gegen Swiatek vor wenigen Wochen habe ich ihr nicht zugetraut. Und was sie da gespielt hat, wie befreit sie gewirkt hat, wie viel Prozent sie besser gespielt hat, wie sie sich auch nochmal bewegt hat, kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich mache jetzt auch gerade die Geste. Und da sind wir wieder auch beim Thema richtiges Karriereende. Für die Art und Weise, was Angelique Kerber aus ihrer Karriere gemacht hat und was für eine Art von Spielerin sie ist, ist das fast ein perfektes Karriereende. So rauszugehen gegen die spätere Olympiasiegerin im Tiebreak des dritten Satzes, entkräftet, mit ein bisschen mehr Power noch, kann sie das auch ziehen, 3 Matchbälle abzuwehren. Sie hat so viele krasse Matches gespielt, wo sie genauso als Kämpferin auch definiert wurde. Und so in Erinnerung zu bleiben, taugt ihr, glaube ich, auch wenn sie das ja nie so, auch als Norddeutsche nie so krass formulieren würde, aber ich glaube, es taugt ihr richtig, dass sie das so beenden konnte. Natürlich, also noch besser wäre es gewesen, sie gewinnt das und dann kann sie theoretisch dann auch nochmal um Bronze spielen und so, aber ja.
Ja, es gab ja danach auch so ein unglaublich sympathisches Interview mit Andrea Petkovic. Also,
das habe ich gar nicht Petko gesehen.
Hat das Interview natürlich geführt.
Fürs ZDF.
Genau, nee, und hat dann natürlich auf sehr, sehr persönlicher Ebene
ARD, glaube ich,
nochmal so ein bisschen ausgeholt und weißt du noch damals und was ich immer an dir geschätzt habe und so. Und dann ging es um die Professionalität und was sie nach ihrem letzten Match, ob sie noch ein richtiges Cooldown gemacht hat, ob sie aufs Rad gegangen ist, ob sie sich ausgedehnt hat. Und dann meinte sie so, nee, ich habe direkt danach einen Wein getrunken. Ist in der Umkleide, glaube ich.
Ja. Dasselbe hat Andy Murray übrigens auch gesagt, sein Physio hat gesagt, willst du in die Eiskammer, willst du einen kurzen Stretch haben? Er so, hell no, das ist vorbei. Ja. So Dinge mache ich jetzt nicht mehr. Und dann hat man ihn so einen Tag später mit Muffins auf der Tribüne gesehen beim Touren. Hinter ihm Billie Jean King und er sein Living His Best Life einfach am Chillen. Und der Tweet war ja auch so geil mit Never.
I never liked tennis anyway oder so, ne?
Ja, ja, genau. Und in seiner Bio steht jetzt auch, er hat ja geschrieben, was stand da? I play Tennis und jetzt steht in der Bio I play Tennis.
Ja, genau.
So. Ja, der ist schon, ja. Sein Humor ist schon links. Aber ja, zurückzukommen zu Kerber, das Interview habe ich nicht gesehen. Übrigens, um das auch nochmal kurz zusammenzufassen, auf Englisch, mir fällt jetzt kein passender Begriff ein auf Deutsch, aber Overachiever. Ja, also hat ihre Karriere besser gestaltet, als ihr das die allermeisten zugetraut haben. Es gibt zahlreiche Anekdoten von ihren Heimatvereinen aus dem Norden, dann auch überregional, wo viele immer gesagt haben, in der Jugend, sie ist zu limitiert, das wird nichts, die ist zu überehrgeizig, die wird es nie schaffen. Micha Zverev hat bei Eurosport auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, die haben zusammen ja Jugendnationalmannschaft gespielt, die ersten Jahre und ja. Angelique Kerber hat immer ihre Ziele ein paar Jahre später erreicht, Der Durchbruch damals 2011 kam ja auch aus dem Nichts, als er die Vorbereitung in Offenbach gemacht hat mit Manny Ibrahim Sadé und kommt dann ins Halbfinale bei den US Open, so als 24-Jährige, glaube ich, und ist dann in der erweiterten Weltspitze für mehrere Jahre, schwimmt da so mit, bekommt dann irgendwann das Image der Unvollendeten, die eh nie einen Titel holen wird, einen großen, und dann holt sie einfach drei Grand-Slam-Titel, schlägt zweimal Serena Williams in Grand-Slam-Finals, ist die Nummer 1 der Welt, hat ausgesorgt, hat krasse Sponsoren, hat ein rein positives Image nach außen hin. Ich hätte ihr manchmal noch ein bisschen gewünscht, um auch jetzt sie mal nicht nur komplett abzufeiern, dass sie sich noch ein bisschen mehr geöffnet hätte für die Öffentlichkeit, journalistisch. Da hat sie sich auch stark verbessert. Also ich bin ja erst seit 2016, 17, 18 so richtig dabei, und da war sie schon eine Weltklasse-Athletin mit Medienerfahrung. Das muss in den ersten Jahren deutlich schlechter gewesen sein, auch noch. Meine Interviews mit ihr waren auch, ja, waren okay. Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass sie sich noch ein bisschen mehr öffnet, aber so ist sie halt nicht. So, und das muss man dann auch akzeptieren, und sie hat sich da definitiv nie verstellt. Das gemacht, was sie machen musste für Sponsoren und so. Ja, klasse Karriere.
Ja, und als Nachtrag noch, falls du mal nochmal so eine Einleitung im deutschen Wort machen möchtest, kannst du auch einfach Überfliegerin sagen.
Stark. Nee, Überfliegerin ist nicht Overachiever.
Doch.
Überfliegerin bedeutet, dass sie das da Feld überflügelt wetten. Hat und jeden geschlagen hat. Ich sage nur, sie hat mehr erreicht. Also von ihr, ich breche das jetzt mal runter, ja? Von ihren technischen Fähigkeiten her sind das keine drei Grand Slam-Titel. Aber von ihrem Tennis-IQ, von ihrem Kampfgeist und von ihrem Kopf in engen Momenten ist sie halt eine Weltklasse-Athletin.
Ja, das zählt auch immer das Gesamtpaket. Also es gibt keinen technischen Grand Slam-Sieger.
Voll. So. Und physisch auch immer einer der besten Spielerinnen gewesen. Krass fit gewesen. Hast du noch was zu Kerber? Ansonsten würde ich noch ganz kurz Zverev besprechen.
Ja, gerne.
Das war nichts, was er sich vorgestellt hat. Körperliche Probleme gehabt die ganze Woche. Ihr habt das gesehen, wenn ihr die Spiele verfolgt habt. Der hat sich ja mehr auch durchgeschläft. Und nach seinem Aus gegen Lorenzo Musetti im Viertelfinale ist er am nächsten Tag auch direkt abgereist in seine Wahlheimat nach Monte Carlo. Und in meinem Eurosport-Text habe ich auch geschrieben, da will sich Zverev umgehend medizinischen Untersuchungen unterziehen, unter anderem ein ausführliches Blutbild anlegen lassen, denn, Zitat, wenn ich mich so fühle, wie ich mich heute und die ganze Woche gefühlt habe, kann man so ein Turnier nicht gewinnen. Es ist jetzt an der Zeit, mal zu schauen, was los ist, um hoffentlich wieder zu meiner Bestform zu finden, die ich vor ein paar Wochen noch hatte. Er habe bereits in Hamburg gemerkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimme. Ich wurde da relativ schnell müde, auch im Finale hier in Paris, auch in den Trainingseinheiten. Die habe er nicht intensiv bestritten. Zitat, ich wurde wirklich relativ schnell müde jedes Mal. In der zweiten Runde war es extrem. Da konnte ich nach einem Satz nicht mehr. Heute hatte ich das Gefühl, dass ich bereits am Ende des ersten Satzes in diesen Punkt angelangt war. Diabetes soll es nicht gewesen sein, hat er auch in seinen Interviews verneint. Das sei eine andere Form von Müdigkeit gewesen, und seitdem hat man jetzt auch nichts gehört. Könnte aber auf jeden Fall eine etwas längere Pause sein, zumindest jetzt mal Montreal vielleicht auslassen. Wir werden es die nächsten Tage verfolgen, weil die letzten Monate ging es halt mehr um Zverevs Gesundheit als um sein Tennis. Wir hoffen natürlich aus deutscher Tennissicht, dass sich das auch wieder ändert und dass er sich da jetzt die Zeit nimmt, um herauszufinden, was los ist. Weil an sich ist es ja eine sehr gute Saison mit unglücklichen Niederlagen in Grand Slam Finals oder Halbfinals. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, wird ihn das schon mehr als gefuchst haben bei Olympia und auch, glaube ich, auch ein bisschen verletzt haben. Weil das schon eins der Highlights für ihn war. Hast du?
Ja, aber nochmal zur Einordnung jetzt. Es ist ein ganz normaler Prozess als Leistungssportler, dass wenn du dich nicht gut fühlst, sei es in welcher Situation und über welche Dauer auch immer, dass du nach Hause gehst zu deinen Ärzten und ein Blutbild machen lässt. Also es ist jetzt auch
nichts Außergewöhnliches.
Standard, Standardprozedur, weil bei einem Blutbild siehst du halt, okay, du hast vielleicht bei dem Vitamin oder was auch immer einen Mangel. Daran könnte es liegen, Entzündungswerte hoch und dann geht man in die Analyse. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt eine lange Pause bei ihm wird, weil oftmals, ja, gibt ein erstes größeres Blutbild auch schon ganz gute Auskunft, Indizien oder vielleicht sogar schon einen wirklichen Anhaltspunkt, woran es gelegen hat oder woran es liegen könnte, dass er sich jetzt vielleicht nicht so gut fühlt. Genau, aber das jetzt nochmal nur kurz als Einordnung von mir.
Danke dafür, das ist auch sehr wichtig. Dafür habe ich dich auch. Wir vergessen natürlich nicht die Damen. Überraschungssiegerin bei Olympia wurde Zheng Qinwen. Überraschungssiegerin.
Ja, dich freut das, ne, dass eine Chinesin gewonnen hat,
ja,
oder?
Ah, du weißt, wie man mich auf Puls bekommt. Sehr gut.
Es war so brutal. Ja, wenn man sich halt mit diesem Fall der mehreren, ja, also dieser Vielzahl an Schwimmern dann mal befasst. Ich habe so eine Doku mir angeschaut.
Welche Doku hast du dir denn
angeschaut?
Die das
halt nochmal aufgearbeitet haben. Ich meine, war ZDF, die ZDF-Doku. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr den Titel.
Alles gut.
Ja, da ging es halt um das, ja, das wird schon offiziell sein. Also, oder gibt es da mehrere Dokus,
ja, also die
du
also
jetzt so
genau,
nachgefragt
da,
hast?
Lass es mich kurz einordnen.
Nicht vom chinesischen Staatsfernsehen. Die habe ich nicht geschaut.
CCTV. ARD Doping-Redaktion hat in Kooperation mit. Wir fangen mal anders an. Also erstmal, Zheng Qinwen hat Olympia gewonnen. Überraschungssieg in dem Sinne, dass sie zwar schon Top-10-Spielerin ist, aber auf dem allerhöchsten Niveau bei den Slams noch nicht abgeliefert hat. Sie hat Angelique Kerber geschlagen, sie hat Iga Świątek geschlagen und sie hat Donna Vekic im Finale geschlagen. Ist spielerisch verdient Olympiasiegerin geworden. Wer unseren Podcast verfolgt und wer auch im Speziellen mich verfolgt, dem wird vielleicht nicht mein spitzfindiger Tweet entgangen sein, nach dem Spiel, in dem ich geschrieben habe, dass ich unabhängig von dieser Person momentan gar kein Nullvertrauen habe in chinesische Leistungssportler, die ausdauernd laufen und ihrem Weg nachgehen und auch bei einem 2-3-Stunden-Spiel gegen Angelique Kerber keine Zeichen von physischer Schwäche zeigen in Relation zu dem, was wir jetzt erfahren haben, wo wir jetzt zurückkommen zu dem Thema, was du eingeleitet hast. Es war die ARD-Doping-Redaktion um Hajo Seppelt, die in Kooperation mit der New York Times im April aufgedeckt hat, dass 23 chinesische Schwimmer vor 2 Jahren positiv getestet worden sind auf ein Herzmittel. Herzmittel grüßen wir auch herzlich noch Sarah Errani und gratulieren ihr zu Olympia im Doppel, zum Olympiasieg im Doppel. Den lassen wir heute außen vor, genug kritisiert. Aber da ging es auch um Herzmittel.
Ist auch ins Essen gefallen, ne?
Ja, es ging auch um Essen, kontaminiertes Fleisch in China. Erklärt worden von der Chinada, das ist die chinesische Anti-Doping-Agentur, das Pendant zur NADA in Deutschland. Die sind freigesprochen worden, da gab es natürlich keine Pressemitteilung und nichts dazu. Und die WADA hat das auch bestätigt. Die beiden Medien, die ich genannt habe, haben dann in Kooperation da eine große Publikation rausgebracht und haben gesagt, dass es hinreichende Beweise gibt, dass diese Erklärung auf Kontaminierung nicht stimmt oder große Fragezeichen gibt. Es gibt unter anderem Chatverläufe aus dem nahen Umfeld von einiger dieser Schwimmer. Die wurden auch der WADA, das ist die Welt-Anti-Doping-Agentur, vorgelegt. Und die möchte die aber nicht zulassen als Beweismaterial und nicht weiter, also nicht mal zulassen, sondern auch nicht weiter prüfen. Und das IOC, das ja auch im Kontrollgremium bei der WADA mit drinsteckt und die WADA auch teilweise finanziert, stärkt der WADA den Rücken und ihren Entscheidungen den Rücken. Was es nicht stärkt, ist natürlich das Vertrauen bei Athletinnen weltweit, sportartübergreifend. Und was ja auch klar ist, völlig unabhängig von dem Fall, ist, dass es chinesisches Staatsdoping gibt, dass da schon immer auch was gemacht wurde, sportartübergreifend, und dass diese chinesischen Tennisspieler, um es mal auf unsere Sportart zu bezeichnen, zwar internationalisierter sind, ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den chinesischen Mann anschaut, der, sagen wir mal kurz den Namen, der in Hamburg auch gespielt hat.
Xizhen Zhang.
Genau. Der ist ja total extrovertiert, westlich orientiert, ein cooler Surfer-Typ-Charakter, der so gar nicht nach dem auf den ersten Blick wirkt, als wäre er da irgendwie hinter dem Vorhang ausgebildet worden mit den chinesischen Eigenschaften. Aber auch der hat zum Beispiel in der PK gesagt, dass er halt sich die Sportart Tennis nicht aussuchen durfte und dass es die Eltern entschieden worden haben und so weiter und so fort. Aber ich habe halt null Vertrauen in die Shinada und sowieso nicht so viel Vertrauen auch in die ETIA im Tennis, die zuhauf ja nur mit Urin testet. Und mit all dem, was jetzt in diesen Fällen rausgekommen ist, ist schon ein Beigeschmack bei chinesischen Tennisprofis, die man auch in Zukunft, glaube ich, kritisch beobachten muss. Und sie ist auch erst Anfang 20, 21, glaube ich. Natürlich hat sie da auch eine Grundfitness. Gilt ja auch für Carlos Alcaraz. Und da kann man genauso argumentieren in der neuesten Dokumentation der ARD-Doping-Redaktion, die vor den Spielen rausgekommen ist, war ja die Kernaussage aus dieser Dokumentation. Die hatten den spanischen Dopingarzt Fuentes, der ja damals bei Jan Ullrich 2006 bekannt geworden ist, der Blutdoping bei Jan Ullrich und vielen Radsportlern gemacht hat, der sich damals ja vor Gericht gestellt hat, 2006 erstmals und öffentlich gesagt hat, dass er nicht nur Radsportler in Behandlung hatte, sondern auch Profifußballer und Profi-Tennisspieler. Da ist bekannt geworden, dass die Olympischen Spiele 92 in Barcelona bis heute das beste Medaillenergebnis der Spanier bei Olympischen Spielen auch staatlich orchestriert gedopt wurde und Fuentes im Hintergrund für die Bundesministerien gearbeitet hat und die gesagt haben, wir wollen Medaillen, wir wollen keine positiven Tests und immerhin, wir wollen keine Schäden bei den Sportlern haben. Tu, was du tun musst. Der wurde mit versteckter Kamera gefilmt von einem guten Kollegen von mir. Und das wurde dafür verwendet. Das heißt, es gab 92 Staatsdoping in Spanien. 1992 hat auch Dr. Cotorro, der Privatarzt von Rafael Nadal, sein Amt angetreten bei der spanischen Tennisföderation. Das heißt, man kann mehrere Fäden ziehen zu verschiedenen Föderationen und wird immer was finden, aber die Chinesen sind schon gerade ganz besonders unter Beobachtung und das hat mehr als einen Beigeschmack. Zieht sich ja auch durch die Schwimmwettbewerbe, die gestern, glaube ich, zu Ende gegangen sind, also am Sonntag. Ja, da gab es zum Beispiel eine deutsche Athletin, die ist Vierte geworden mit 1900stel Rückstand. Platz 3 war eine Chinesin. Die Chinesen haben Gold in der Staffel geholt und so weiter, aber wir driften schon wieder ab. Aber ja, tennistechnisch hat sie einen astreinen Ball gespielt, Iga Swiatek auf Sand zu schlagen. Bei den French Open ist herausragend, ist das Wort, was mir dazu einfällt. Du
meinst auf dem Platz der French Open, oder?
Genau, habe ich bei den French Open gesagt.
Ja, ja.
Wir nehmen schon fast 2 Stunden mit technischer Unterbrechung auf. Das Gehirn ist langsam
manchmal. Nee, alles gut. Ich bin hier ja der Videoschiedsrichter und Audioschiedsrichter.
Und der Sprachbegabte von uns beiden. Ja, also tennistechnisch über jeden Zweifel haben und natürlich auch seit Nila der größte chinesische Erfolg bei den Damen im Profitennis und bei den Herren auch. Ja, Doppel. Es gibt einen neuen Podcast übrigens von den amerikanischen Jungs um Sam Querrey, John Isner und noch 2 Jungs. Die auch jetzt gerade darüber geredet haben in ihrer neuesten Folge, ob Doppel-Grand Slams und Doppel-Goldmedaillen überhaupt was wert sind. Oder kamen dann zu dem Schluss, dass ein Einzeltitel bei Grand Slams oder Olympischen Spielen sozusagen 10 Doppel-Grand Slams Wertigkeit hat oder so. Das fand ich ein bisschen schwachsinnig. Aber bei Olympischen Spielen ist die Wertigkeit auf jeden Fall höher, weil es am Ende eine Goldmedaille wird, die zum Beispiel von den Föderationen, also von der Deutschen Sporthilfe, würdest du für einen Doppeltitel im Mixed auch die 20.000 Euro bekommen, wie im Einzel, zum Beispiel, mal in Relation. Also da ist die Wertigkeit, oder ja, zum Beispiel für den Deutschen Tennisbund ist eine Medaille im Mixed genauso viel wert wie im Einzel, wenn die das beim Bundesinnenministerium angegeben haben. Für die Förderung. Die hatten ja eine Medaille angegeben, das haben sie leider nicht erreicht, werden dementsprechend in den nächsten 4 Jahren auch weniger Förderung erhalten. wäre es egal gewesen, ob das Siegemund, Zverev im Mixed erreicht hätten oder Zverev im Einzel oder Kerber im Einzel. Das mal nur so, aber für uns oder für die Fans ist es natürlich ein bisschen weniger wert, aber es waren trotzdem coole Spiele. Und was ich bei den Herren im Doppel beeindruckend fand oder auch für die Doppelspezialisten gut fand, für ihre Wahrnehmung, dass sich halt eben die Doppelspezialisten durchgesetzt haben und nicht die prominenten Paarungen wie Nadal Alcaraz zum Beispiel. Es war ein reines Doppelspezialistenfinale. Das wird dir auch gefallen haben, oder?
Ja.
Du bist ja, ein großer Befürworter und Verfechter, dass die da Gutes leisten.
Das stimmt. Trotzdem finde ich, dass gute Einzelspieler im Doppel immer mehr als gefährlich sind, einfach aufgrund ihrer spielerischen Qualität. Weil sie einfach alle Schläge meist sogar einen Tick besser beherrschen, aber halt die Feldabdeckung und die Taktiken, die Routinen, die Spezialschläge im Doppel dann vielleicht nicht so gut machen wie die Doppelspieler, das Volleyspiel, das Ablegen, das Aufrücken, das Verschieben, auch Lobs retournieren, all solche Sachen sind eher untypisch für Einzelspieler. Trotzdem finde ich, dass gute Einzelspieler auch immer, wenn sie voll Doppel spielen, und dann vielleicht ein bisschen eingespielt sind, auch immer sehr, sehr gefährlich sind. Hat man ja auch an den Goldmedaillen von Federer, Wawrinka oder halt auch Nadal mit Marc Lopez gesehen, dass da auch die Top-Jungs im Einzel immer weit nach vorne spielen können. Diesmal war es nicht so. Haben auch zwei Doppel gegeneinander gespielt, die grundsätzlich auch jeweils dann gute Saisons für sich genommen gespielt haben. Und ist natürlich für die Jungs, die es dann gewinnen, einfach unglaublich und eine Genugtuung, auch wenn ich es vom Herzen natürlich als Rafa-Fan da natürlich auch gerne gesehen hätte, wenn das Richtung Medaille zumindest gegangen wäre, weil einfach die Paarung so emotional auch war.
Die haben gegen Ram Krajicek verloren, glaube ich, im Viertelfinale. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber relativ deutlich. Ja. Matthew Ebden und John Peers haben es ja dann gewonnen gegen die beiden. Ebden zum Beispiel ja auch ehemaliger Top-40-Spieler im Einzel und lange nicht mehr Einzel gespielt und ist ja reingerutscht nach zahlreichen Absagen ins Hauptfeld und hat sich 0 und 1 abgeholt von Djokovic.
Und ist die Frage, ob das gut ist, da dann reinzurutschen oder ob man dann lieber sagt, also.
Ja, genau. Aber es ist halt der Tatsache geschuldet, dass ja nicht viele Spieler dann da on site waren, die nicht die nicht gedacht haben, dass sie reinkommen. Ist ja ein bisschen anders als bei ATP-Turnieren. Aber acht Tage später ist er.
Ja.
War übrigens bei Sarah Errani auch. Die hat auch 0 und 1 bekommen und war 8 Tage später Goldmedaillengewinnerin im Doppel. Also. Man kann sich da schon und im Endeffekt sind das ja jetzt Lebensereignisse, die nie vergessen werden. Die haben einfach eine olympische Goldmedaille. Ja, also
ja, so. 100%. Und nein, ich meinte nur aufs Einzel bezogen.
Wo ich richtig Respekt vor habe, ist tatsächlich Mixed, die Leistung von Matschak und Sinjakova. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die liiert waren und zwischenzeitlich wieder nicht liiert waren. Also ich habe diese ganze Liebesgeschichte gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur gesehen, dass sie nach dem Sieg gegen Zverev Siegemund ihm auf die Wange geküsst hat, so, und dachte mir so, okay, die mögen sich und oder sind jetzt euphorisiert und so. Ich habe es dann erst später erfahren.
Du musst mehr die Bunte lesen.
Ja, da habe ich aber dich zu. Ich wollte jetzt eigentlich eher fragen gegen Ende dieses Podcasts, ob du Insights hast zu den Liebeleien.
Nee. Nee, habe ich nicht. Was ich interessant fand beim Mixed-Finale, dass auf männlicher Seite Zhang gegen Machac gespielt haben, die dieses Jahr halt schon vermehrt zusammen Doppel gespielt haben. Zwei Einzelspieler, wo man eher denkt, bisschen wild zusammengewürfelt, die aber Halbfinale Australian Open gespielt haben, Marseille gewonnen haben, Barcelona Halbfinale gespielt haben. Also viele Matches zusammen und viele Turniere gut zusammengespielt haben, dass die jetzt auch im Mixed-Finale bei Olympia auch noch gegeneinander spielen. Das fand ich eigentlich eine relativ interessante Konstellation. Ja,
wenn man dem Narrativ folgt, der Beobachtung rund um die chinesischen Sportler, sind die Sympathien zumindest bei mir ein bisschen einseitig verteilt gewesen. Aber ich habe halt auch schon ein komplett krassen Unterschied gesehen im Achtelfinale. Also da habe ich mich ja auch komplett verpokert. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, Zverev, Siegemund sind Medaillenanwärter, waren ja auch in eins gesetzt. Die Eindrücke in Australien beim United Cup waren ja auch sehr, sehr gut. Aber an diesem Tag, und dann ist vielleicht auch ein bisschen geschuldet, ich habe übrigens, da siehst du auch, wie das Image von Zverev ist. Ich habe auf privaten Insta-Kanal, auch über Advantage, relativ viele Nachrichten bekommen von wegen, der hatte keinen Bock und daran lag es natürlich nicht. Wenn er gesundheitlich angeschlagen war, hat er vielleicht ein bisschen weniger Energie nach außen ausgestrahlt. Aber woran es lag, man hat schon gemerkt, dass die beiden unzufrieden waren mit sich selbst. Und die beiden Tschechen haben einfach die ganze Zeit gelächelt und Spaß gehabt und sich gepusht und so weiter. Und die Deutschen haben schon nach links und nach rechts geguckt. Und es gab nur eine kleine kurze Phase, die hätte aber gereicht im zweiten Satz, als sie sich rangekämpft haben, wo sie gut gespielt haben und dann auch gepusht haben. Aber taktisch und von der Zusammenarbeit her war es tatsächlich kein gutes Match. Und das ist ja tatsächlich der einfachste Weg, um eine Medaille zu holen bei Olympia. Und das war ein bisschen verschenkt. Wobei man auch sagen muss, wie man jetzt am Ergebnis sieht, war auch die tougheste Auslose.
Ja,
und das ist halt als Einsgesetzter, ja. Also, ja.
Also die Stimmung im Doppel ist halt grundsätzlich unfassbar wichtig. Also jetzt unabhängig, jetzt genau von den beiden ist einfach wahnsinnig wichtig, wie du miteinander kommunizierst und einfach wie du miteinander auf menschlicher Ebene klarkommst und was für eine Stimmung einfach auf dem Platz herrscht. Das merkt man jetzt ganz speziell in der Liga natürlich, aber ich habe es zum Beispiel auch aufgegeben, wenn ich Doppel spiele, mit die besonders guten Spieler zu fragen, die ich nicht so gut kenne. Ich spiele nur mit Leuten, die ich kenne, weil ich zu oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mit irgendeinem Spieler, den ich nicht gut kenne, der aber ein hohes Ranking hat, dem bin ich niemals besser als mit einem Spieler, der vielleicht weiter hinten steht, ich aber irgendwie eine coole Atmosphäre auf dem Platz habe, Spaß habe und wir uns einfach gut verstehen, viel miteinander sprechen. Macht nicht nur mehr Spaß, sondern ist auch viel, viel besser für die Leistung.
Okay, verstehe. Ja, das kann man ja, so Parallelen kann man ja in vielen Sportarten ziehen, aber es ist auf jeden Fall, wenn das deine Erfahrung ist, dann berechtigt. Und das habe ich auch gemerkt in Hamburg, trotz dessen, dass ihr verloren habt, so die Wertschätzung füreinander war schon da, das merkt man halt, und dass ihr euch eigentlich auch, also nicht eigentlich, dass ihr euch drauf gefreut habt, miteinander zu spielen.
Ja.
Wally, wir haben, ich glaube, wir sind schon die 2-Stunden-Marke zumindest mal am Kratzen, wenn nicht sogar knacken. Das haben sich die HörerInnen aber auch verdient nach 3 Wochen Stille. Aber wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich muss ins Training und danach arbeiten fürs ZDF über die beiden Frauen mit den erhöhten Testosteronwerten. Das wird auch noch eine lange Nacht. Auch kein einfaches Thema.
Ich wollte eh gerade sagen, guter Zeitplan. Jetzt ist gleich 19 Uhr.
Jetzt ja, gut, das ist aber
ins so, Training und dann arbeiten.
Ja, ich brauche jetzt den Sport, damit ich danach nochmal Energie habe.
Wenn du nachmittags auch nur Freizeit machst hier.
Genau, das habe ich natürlich nur heute gemacht. Ich habe nicht die ganze Nacht Djokovic-Texte geschrieben. Sowas würde ich niemals machen. Und mit dieser Kritik an meiner Work-Ethic bzw. Arbeitseinstellung beenden wir Folge 125 dieses Podcasts. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Wally. Und bevor Wally das übliche Schlusswort hat, möchte ich mich bei allen HörerInnen bedanken. Bewertet den Podcast bitte bei den Podcast-Anbietern. Schreibt gerne auch mal Bewertungen bei Apple für diejenigen, die über Apple hören. Und ja, Feedback gerne über alle unsere Kanäle, vorzugsweise natürlich advantage_podcast bei Instagram. Haut rein, schöne Woche.
Ja, genau. Vielen Dank, Yannick. Gab einiges aufzuarbeiten. Schaut gerne auch mal bei YouTube rein, ob euch das neue Format gefällt. Neue Software, wie gesagt, am Start nur das Beste hier für uns und für euch. Sonst vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da. Und wir hören uns hoffentlich schneller als in 3 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.